Und ansonsten würden wir beginnen oder Regie? Kriegen wir ein Zeichen oder sollen wir einfach los?
Wir kriegen einfach loshängen? Okay. Wir sollen loshängen. Gregor, ja. Dann. Habt ihr einen
Rechner? Wir haben auch einen Rechner dabei. Brauchen wir den? Dann lass es, komm.
Ja.
Wir sind doch unter uns.
Genau.
Wird dann eingeblendet, Bauchbinde.
Ja, toll. Picknick am Wegesrand Nummer 3.
Ja,
live,
003. Ja.
003. Live von der Republika aus dem Sendezentrum Stage T. Und zwar mit einem ganz wunderbaren Gast, nämlich der Nele und wie immer natürlich Kaspar. So,
hallo.
Das ist jetzt erstmal die Übergabe und du stellst nochmal Nele ein bisschen näher vor, bitte.
Ich hatte schon lange vor, die Nele mal zum Podcasten einzuladen, weil ich ihren interessanten Tweets folge. Nele kommt aus der Wissenschaft.
Richtig.
Lebt in der Wissenschaft, hat in Erfurt, ich glaube, Kommunikationswissenschaft studiert und Geschichtswissenschaft und beschäftigt sich unter anderem mit Podcasts oder mit Radio, besser gesagt. Mhm. Und ansonsten, ich glaube, es wäre zu viel, die ganzen Themen aufzuzählen, mit denen du beschäftigst, aber so, ich habe es so zusammengefasst unter Internet, Technik, Gesellschaft, so in diesem Bereich. Als wir sehr kurzfristig dich gestern noch eingeladen haben, habe ich überlegt, wenn du herkommst, ob wir eigentlich Betrachtungsgegenstand sind.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Das klang ganz spannend, womit du dich beim Thema also Radio und Podcasts beschäftigst. Es ging irgendwie um Teilhabe, ne? Also um sozusagen das Mitmachen bei Radiofrequenzen so. Also es ging ja auch um Amateurfunk und so. Kannst du das irgendwie so mal zusammenfassen?
Ja, das war eigentlich, da ist die Webseite noch ein bisschen alt, weil ich eigentlich mal überlegt hatte, so verschiedene Formen von Radiokommunikation miteinander zu vergleichen und welche Rolle spielt dabei Technik und für ja einfach so Praktiken der Radiokommunikation. Und ich habe mich jetzt voll und ganz auf Podcasting versteift, weil da habe ich gemerkt, dass in der Forschung, die so vorliegt und in der Literatur geht es immer darum, ja, es gibt jetzt diese Podcasts, toll, und keiner beschäftigt sich damit, was es eigentlich im Detail ist. Also es ist ja ein Unterschied, ob jetzt ein Radiosender einfach mal eben einen Podcast ins Netz stellt und sozusagen das technische Format als so eine Verbreitungsform nutzt oder ob es jemand macht, halt extra dafür, ja, der es nutzt, um medial aktiv zu werden. Also es ist ja auch so diese Idee des Radioaktivität 2.0. Genau, das will ich mir mal ein bisschen im Detail angucken. Also welche Praktiken stecken eigentlich hinter dem Podcasten? Oh, das ist gut. Ja. Jetzt haben wir wieder gemerkt, die Technik hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Ja. Und genau, das interessiert mich halt dabei, weil in vielen Podcasts geht's auch manchmal so um die technischen Aspekte und das unterscheidet ja auch die Podcaster so vom professionellen Radiomensch, der nie über so etwas sprechen würde, was gerade schief läuft oder so. Okay. Und mediale Teilhabe, klar, also einerseits wird so gesagt, jeder kann jetzt zum Sender werden, bla bla bla, so dieses alte utopische Versprechen des Internets.
Wer war das? Brecht sagte das, glaube ich, oder?
Genau, Brecht wird dann immer zitiert, interessanterweise eigentlich jemand, der sich mit Radio auseinandergesetzt hat. Ja. Und dann neulich einen Text gelesen, wo dann gesagt wurde, naja, das Versprechen der Podcasts wurde nicht eingehalten. Wo ich so denke, wer hat jetzt irgendjemandem was versprochen mit Podcasts? Genau, aber ich will einfach da mal ein bisschen im Detail reingucken. Es hören so wenig Leute Podcasts und es machen noch viel weniger Leute Podcasts.
Umgekehrt wäre ja schlimm.
Ja, also es ist halt irgendwie totale Nische.
ziemlich wenig Leute machen Podcasts und noch viel weniger hören zu. Ja. Das wäre doof. Aber wenn ich hier so ins Publikum reingucke,
repräsentativ, zwei Menschen und so viele Stühle.
Du müsstest einfach nochmal, das Setting ist momentan halt toll, weil wir spielen programmiert gegen die Eröffnungs Veranstaltung der Republika 2014.
Eigentlich sind wir die Eröffnungsveranstaltung hier. Das weiß nur keiner.
Die heimliche.
Ja. Genau, wir sind die heimliche. Mhm. Und wir wissen aber jetzt nicht, was parallel da läuft, weil wir haben uns bewusst entschieden, nicht jetzt so einen Livestream von der Eröffnung parallel mitlaufen zu lassen. Einfach, weil uns das ablenken würde. Und wir würden ja auch nicht verstehen, was da läuft, weil das können wir uns nicht einschätzen. spielen. Nee, was ich eben noch mit der Technik-Crew gemacht habe, ist, wir haben einfach die Monitore im Saal jetzt ein bisschen runtergedimmt.
Ja. Damit es nicht so zumulmt.
Weil es sind ja noch nicht so viele Leute da, die uns jetzt auch hören müssten. Außer denen, die jetzt an den Geräten draußen sitzen. Hallo.
Hallo.
Genau, und die ich uns später im Podcast hören. Was du aber gesagt hast, dass jetzt noch die technischen Aspekte diskutiert werden, also diese quasi Meta-Auseinandersetzung mit einem Medium scheint mir aber in jeder neuen Technologie und jeder auch neuen Medientechnologie sehr wichtig zu sein. Während wo du gesagt hast, naja, im Radio würde niemand mehr darüber sprechen. Aber das ist eben auch schon jetzt ziemlich abgehangen, 90 Jahre alt, die Radiotechnologie. Und war natürlich auch sehr, sehr viel stärker so hierarchisch, pyramidal organisiert, dass also natürlich die hohen Priester der Technik eigentlich gar nicht ihre Karten offenlegen wollten gegenüber dem Massenpublikum, das die an den Radioempfängern sitzt.
War aber technisch auch anders möglich. Also zur Anfangszeit in den USA zum Beispiel gab es ja auch so ganz viele Amateurfunker, die dann eigenes Zeug gebaut haben und so 20er Jahre oder früher, eigentlich sogar noch Ende des 19. Jahrhunderts, dass der Staat irgendwann angefangen hat, das regulieren zu müssen, so, weil es ist natürlich auch ein Machtapparat in dem Sinne, dass, keine Ahnung, wenn du an Kriegsmilitärkommunikation denkst, und das wurde ganz stark reglementiert, war ja in Deutschland auch, glaube ich, bis 1949 oder so verboten, sozusagen Amateurfunk zu machen. Ja, da, also das ist auch schon, da ist viel mit Machtaushandlung zu tun. Und man hat damals schon ganz stark die Struktur auch gelegt. Also die Entscheidung zu sagen, es gibt hier Frequenzen und jetzt gibt es eine staatliche Organisation, die verwaltet das und die macht sozusagen eine Staatsrundfunk oder Hörfunk, war es ja damals schon ganz stark, wo irgendwelche Gremien dann Nachrichten vorlesen lassen durften, ja, also irgendwie so richtig Staatsmedium war. Das hat sich ja schon auch in den 80ern mit freien Radios und so einfach ein bisschen aufgelöst. Aber da, sagen wir mal, in der Entwicklungs- oder in der Erstentwicklungszeit wurden da relativ viel Entscheidungen getroffen, die das Medium ganz stark geprägt haben. Also dieser Ausbau von einer Rieseninstitution oder auch so eine richtige Profession des Radiomachens, auch die Aufteilung von Rollen. Also es gibt dann Techniker, es gibt Redakteure, es gibt Moderatoren. Ja. Das basiert natürlich auch auf diesen Entscheidungen, die man in der Frühphase getroffen hat zum Medium selber.
Wie war denn das eigentlich mit in Deutschland in der Nazi-Zeit, dieses Konzept Volksempfänger, war das nicht auch ein Bausatz? Das, also, weil wir eben gerade über diese Technik gesprochen haben, also zumindest auf der Empfängerseite durchaus die Technik ein Thema war, nämlich, wie kann ich überhaupt auf Empfang gehen? Also, dass die Frage des Senders sich noch gar nicht so gestellt hat, sondern dass es erstmal toll war, überhaupt empfangen zu können. Und das gewisse Ambitionen halt in diesen Bereich gelegt worden sind, möglichst viel zu empfangen, weil dann doch schon einiges gesendet wurde.
In der Zeit haben sich ja die Empfänger auch verkleinert. Also am Anfang haben die Leute ja in Radiobüros zusammengesessen oder nicht Radiobüro, aber so Hörstuben und haben sich da hingesetzt und eingestöpselt. Also kann man schon mit ein paar Szenarien, die man heute so hat, vergleichen. Die Bilder sind ganz witzig. Aber da, klar, man hat dann versucht, Geräte zu schaffen, die massenkompatibel sind, also kleiner sind, die günstiger sind. Und ja, es gab in der Zeit, ich glaube aber schon ab den 20er Jahren auch, so Radiobasteleien. Also so die Rolle von Amateuren war ja dann auch ganz wichtig, was du meintest, Geräte schaffen, wie kann ich was empfangen? Genau, das war auch in der Zeit. Und da ist auch so eine kleine Tech-Freak-Kultur entstanden, die wir jetzt mit dem Podcasten eigentlich wieder beliebt sehen.
Ich überlege gerade, ob die Radiofrequenzen, die ja dann, also das war ja was gesetzlich etwas Neues, dass man so etwas unheimlich Virtuelles regulieren musste, oder? Der Buchdruck wurde ja auch irgendwie reguliert, da gab es ja auch Instanzen, aber da steckt ja immer noch so ein haptisches Ding dahinter, das konnte man verbieten und verbrennen und also anfassen. Aber Radiofrequenzen regulieren ist schon ziemlich abgefahren, also weil das auf extrem technischen Definitionen basiert, irgendwelche Megahertz-Zahlen und so. Da fällt mir vorher gar nichts ein, was irgendwie ähnlich ist.
Ja, und außer Störsendern kann man auch wenig machen. Es gibt ja diese berühmten Code Durchsagen, die entsprechend so für die französische Resistance von Radio London dann reingetragen worden sind, denen man aber nicht habhaft werden konnte. Man, also das ist nochmal eine Kommunikationsstufe für sich, dass alle Unbeteiligten, die den Code nicht kennen, dass sie aber trotzdem gewahr werden, da sprechen jetzt andere, wir kriegen das mit, aber wir wissen nicht, an wen das geht und welche Handlungen damit ausgelöst werden. Mhm. Das heißt, man könnte auch einfach nur irgendwelche Zahlen aufsagen, um einfach den Gegner zu verunsichern.
Ich glaube, das wurde auch gemacht, also im Zweiten Weltkrieg, ne?
Ja,
auch
genau.
Einfach Zufallszahlen irgendwie.
Genau.
Ja, ich habe letztens Cryptonomicon gelesen, aber so ein Thema, ja.
Aber wo du gerade, Nele, das Beispiel Amerika genannt hast, da heißt das ja auch wirklich CB-Funk, also Citizen Broadcasting. Und das ist ja ein bisschen anders, als wir hier in Deutschland oder Europa den Amateurfunk verstehen. Nämlich, also Broadcast ist ja doch, wenn ich das richtig verstehe, mehr eine Sendung als eine 1:1 Kommunikation, oder?
Ja, würde ich auch so sagen. Aber ich denke mal, aus dem heraus ist das auch entstanden, dass die einfach, was Community Radio angeht zum Beispiel, also diesen Service-Gedanken, ich mache hier was für eine Community vor Ort beispielsweise, ist glaube ich auch in Amerika viel stärker.
Das gibt es gar nicht bei uns, oder?
Ich weiß es nicht. Naja, so die freien Radios, die man so kennt, ne? Also oder Bürgerrundfunk beispielsweise, ist ja auch beschränkt. Also das ist ja auch nochmal der Unterschied zwischen Frequenzen und was Digitalem. Das hat einfach die Reichweiten auch klar definiert sein können auf einen bestimmten Ort. Ne? Und dadurch kommt eine Lokalität zustande. Und in UK ist das aber auch so. Also da, wenn man sich so auf Radiokonferenzen international umschaut, da sind so die ganzen Community-Radio-Forscher ganz, ganz stark unterwegs. Aber es ist einfach ein kulturell gewachsenes Ding.
In Großbritannien auch?
Ja, da ist, also was ich immer so mitbekomme, so eine ganz breite Szene, da gibt's dann also Pakistani Radio for Manchester North und irgendwie solche Sachen. Aber für die ist halt die Entwicklung, jetzt in den Schritt ins Internet zu gehen, auch spannend, weil wie definierst du da Community? Oder was ist so deine, also was ist deine Ansprechgruppe sozusagen? Da verändert sich auch ganz viel und die arbeiten ja immer sehr low-fi, einfach auch aus Kostengründen, weil eben nicht viel da ist, nicht viel Mittel da sind. Dann kommt dann das Problem dazu, wie bezahle ich, wenn es viel Traffic reinkommt und solche Sachen. Ja. Also da entstehen auch wieder andere Konflikte. Aber so wahrgenommen, klar, in den USA ist es auch, denke ich mal, einfach Riesenstaat oder Riesenland, ja. Da ist diese Differenzierung in kleine Gebiete einfach auch sinnvoll, wenn du überhaupt noch über Spezialinhalte sprechen willst oder so.
Naja, es sind halt die Entfernungen, also ab einem gewissen Punkt von der Ostküste weg, wird das Land halt doch sehr stark sehr leer und sehr viel Wildnis. Und aber selbst im Osten, also als ich mal nach Amerika geflogen bin, da fliegt man dann in der Regel erstmal nach London, um dann so quasi umzusteigen. Und da habe ich wieder gesehen, wie unglaublich dicht so diese Felder in Europa, also man fliegt über Deutschland und Belgien. Und ich habe dann das Gefühl, oh, das ist, man sieht wirklich die Jahrhunderte des Kampfes um jeden Schollen Erde in Europa. Das wäre so eine Schicht. Man, wenn man genauer historisch gucken könnte, könnte man anhand bestimmter Felder noch auch politische und historische Gegebenheiten daran festmachen und Ländergrenzen, alte und gewachsene. Und es gibt zwar Flurbereinigung, aber selbst die hat das noch nicht so richtig überdecken können. Und dann ging es also im Interkontinentalflug über den Teich. Und dann war es so, dass irgendwann natürlich dann der Kapitän sagt, so, wir setzen zum Landeanflug an New York, werden wir gleich erreichen. Dann gucke ich aus dem Fenster, das sieht aus wie Tundra. Ne? Mhm. Also nur Wälder und sonst was. Und so, Achtung, und man sieht schon erkennbar einfach so meine Straße, also die Wolkendecke ist durchbrochen und noch nichts weist darauf hin, dass es ein Ballungsraum ist. So, und dann sieht man auf einmal erst so Straßen, aber die so ganz arbiträr so ein bisschen durch die Wildnis von Dortenflecken, aber komplett ohne Struktur. Und dann auf einmal, schwupp, sehe ich auf einmal diese Winkel beleuchtete, weil es ist dann schon abends, das sind die Baseballfelder, also es ist jetzt irgendwie Freitagabend und überall wird jetzt Baseball gespielt. Also wo ein Baseballfeld ist, dann, da ist auch Kultur, da sind Menschen, das werden wahrscheinlich Orte sein. Und auf einmal, wuff, war dann natürlich dann die Großstadt dann da, aber dann war man ja auch schon da. Und das fand ich so erstaunlich, diese Diskrepanz, also das selbst an der Ostküste letztlich doch klar ist, dass dieses unglaublich, da ist so viel Land und man kann es sich leisten, es quasi mit einer gewissen Verschwendungssucht zu bespielen, ne? Und aus den Entfernungen heraus, dass dann generell all diese Medientechnologien, sei es Rundfunk, sei es auch Fernsehen, auch Internet, in der amerikanischen Gesellschaft viel stärker eine notwendige Infrastruktur sind, um zumindest im Westen überhaupt Zivilisation zu ermöglichen.
Ja, auch Australien ist auch immer so ein Beispiel, also wo gesagt wird, da spielen halt Community-Radios, die da irgendwo im Busch sitzen und die tatsächlich für viele einfach so der Anschluss sind an Informationen, auch nochmal eine ganz andere Rolle, aber dementsprechend ist zum Beispiel Radioforschung auch ganz anders. Also in Großbritannien hat man das so, dass die, wenn du die Radioforschung dann dort anguckst, total auf BBC fokussiert, was auch natürlich kulturell gewachsen ist, ja. Klar, und in Australien dann auch stärker öffentlich-rechtlich. Und in Deutschland ist die Radioforschung ja auch nicht so wahnsinnig präsent. Also das muss man auch mal sagen. Das war eigentlich auch, weil, was du angesprochen hattest, Clemens, das Projekt, um das es geht, ist ja meine DIS. Und das war eigentlich auch erstmal so die Idee, mal zu schauen, ein paar Dynamiken anzuschauen und vor allen Dingen Radioforschung zu machen. Und da wird man auch immer mit offenen Armen empfangen, da sagen immer alle, yeah, cool, you're a radio researcher too, yeah, come here.
Buddy check.
Yeah, high five. Radio High Five. Ja. Und die sind entsprechend, weil die meisten sind auch Macher. Also die kommen eigentlich so aus dem Community Radio oder aus dem Lokalfunk oder sind Radioaktivisten gewesen und bringen dann auch entsprechend Herzblut mit. Also es ist eine tolle Community, aber es ist eine relativ kleine Community.
Was ist jetzt mal so in so einem One-Liner deiner Dissertation?
Ich beschäftige mich mit technischen Voraussetzungen medialer Teilhabe am Beispiel vom Podcasting.
Ah, okay. Also
so ganz runtergebrochen.
Da bist du ja jetzt quasi in so einer Art beobachtenden oder zuhörenden Teilnahme.
Richtig, genau. Ja, Sendezentrum ist ja spannend, weil das sozusagen irgendwie noch ein On-Top-Ding ist, also diese Live-Begleitung von so Events. Und da haben sie, ich denke, durch dieses Projekt kommt auch wieder viel Entwicklung oder viel Dynamik rein in das, was Podcasting auch so kann oder auch was die Wahrnehmung von Podcasting angeht. Ich war jetzt am Wochenende bei dem Workshop von Tim Pritlaff, initiiert, Podlove, Podcaster-Workshop und das dritte Mal dabei. Und da entwickelt sich auch was. Also es ging da beim ersten Mal letztes Jahr zur Republika ganz stark auch um die technischen Sachen. Und ich musste mich da auch erst ein bisschen reinfuchsen. Ich bin ja nun kein Code-Mädchen, so. Also ich kann auch ab einem bestimmten Punkt Dinge nicht mehr so klar nachvollziehen.
Hier muss ich mal reingrätschen. Picknick am Wegesrand 001. Ja. Hatten wir nämlich Tim. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen über dieses ganze quasi Projekt oder das er mit initiiert, nämlich so eine technische Infrastruktur zu schaffen. Und er hat ja auch so eine Vision, nämlich das Audio-Internet.
Ja.
Mhm. Ja, das dahinter steht, das ist zumindest mal, ob das je klappen wird, ist ist eine Frage, aber zumindest da ist eine Richtung, in der sie arbeiten. Wie viele Leute sind denn bei so einem Podlove? Oder erklär mal, wie ist das organisiert?
Also wir sitzen da im Coop, das ist irgendwie in Kreuzberg, Adalbertstraße.
Da war das auch schon vor 2 Jahren, ne?
Da war das letztes Jahr schon.
Letztes Jahr.
Genau, das war jetzt im Mai vor der Republika letztes Jahr, das war im Oktober nochmal. Da waren dann weniger Leute da waren es dann vielleicht 40, 50, vorher ein bisschen mehr, weil der Schwung natürlich die Republika, das ist so der Mitnahmeeffekt, das ist auch jetzt wieder so gewesen. Ja. Und jetzt waren wir 70 Leute sogar ein bisschen verteilt, also schon recht viel. Mhm. Und das ist auch noch eine gerade so handelbare Größe. Und
seid ihr der so in einem Plenum oder ist das dann schon so in Sessions?
Genau, das ist durchmixt. Also das ist dann auch jetzt so beim zweiten Workshop entstanden, dass es auch ein Barcamp gibt. Mhm. Also es gibt natürlich auch so Frontvorträge, wo Tim dann meistens auch erzählt, was hat sich getan beim Podlove Player, Publisher, weil es sind ja auch Leute da, die das nutzen und die einfach ein bisschen wissen wollen, was sind für neue Funktionen da. Dann gibt es Leute wie Ralf, der was über Reaper erzählt. Keine Ahnung. Ja, diesmal war jemand da vom Podigy. Das ist eben jetzt der Versuch, sozusagen ein Angebot zu schaffen für Leute, die sich mit diesem ganzen Technik und Setup von WordPress und Hosting und hast du nicht gesehen, gar nicht auseinandersetzen wollen. Die integrieren aber ganz viele Funktionen, die Podlove eben auch macht und integrieren auch den Player und so. Also das ist dann immer so für mich eine interessante Dynamik, so aus meiner Forschungsperspektive, welche Akteure da zusammenspielen. Mhm. Also da sind ja nicht nur Podcaster da, sondern auch Entwickler, Programmierer, da ist auch Phonik, Georg ist da, der schreibt da mal eben schnell eine tolle Funktion, die sich Leute 5 Minuten vorher gewünscht haben. Also das ist eigentlich super, das ist also auch so eine Art Makerspace letzten Endes. Genau, und dann sind nachmittags immer Barcamp.
Wie lange hat das jetzt gedauert? 2 Tage, 3 Tage?
Genau, 2 Tage. 2 Tage und dann ist immer schön Seabase, anglühen und abglühen ist immer noch dabei. Mhm. Genau, aber das, was ich da interessant fand, die Entwicklung der letzten, zu den letzten 2 Malen, ist mehr in eine soziale Richtung. Also es gibt ja wenig Forschung zu Podcasting oder so Independent Audio Podcast, das hat das Chris Markman mal genannt. Die hat auch gesagt, also die Leute, die dabei bleiben, die haben ein bestimmtes Interesse, ein bestimmtes Thema. Manche interessieren sich auch nur für das Technische, also wollen das einfach mal ausprobieren, weil sie es interessant finden. Und die Leute, die dabei bleiben, die legen im Wert auf diese soziale Komponente. Und es geht auch ein bisschen um Community-Gedanken. Ihr kennt das ja auch, Selbstreferenzialität, manchmal auch ungewollt. Vielleicht, aber das spielt ganz wichtig eine Rolle, dass die Leute da auch dranbleiben und es geht ja auch um Feedback und kriege ich eine Anerkennung für das, was ich mache. Manche möchten das vielleicht gar nicht so stark, die sind ein bisschen isolierter, andere suchen stärker die Anbindung an so eine Art Community und das sieht man auch bei den Workshops wieder, weil jetzt Leute auf einmal ein Gruppenfoto machen wollten am Ende oder so. Das ist auch so. Ja. Da sind dann wieder ganz andere Dynamiken. Also mich interessiert ja in meiner Diss dann am Ende übers Podcasten auch so diese Interaktion zwischen sozialem und gesellschaftlichem und technischem. Ja. So, also es ist ja nicht immer nur Henne-Ei-Thematik, was ist zuerst da? Gibt es da jetzt eine neue technische Anwendung und dann wird es angeeignet oder kommt aus einem bestimmten sozialen Bestreben heraus, entsteht da was? Und ich finde, das kann man am Podcasten super.
Ja. Tim sagte, dass aus seiner Sicht diese Podcaster-Bewegung auch nach wie vor wächst, aber vielleicht ist es auch nur eine Innenansicht. Du hattest am Anfang gesagt, es wird sehr wenig gehört, Podcast, und naturgemäß oder vielleicht auch nicht naturgemäß noch weniger gesendet, also oder produziert. Absolut gesehen oder relativ gesehen zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten oder anderen Podcaster-Nationen?
Internationaler Vergleich. Kann ich leider nicht mit dienen. Mhm. Also ich habe da keine Zahlen, aber das könnte ich mal raussuchen. Sollte ich vielleicht so mal machen. Nee, aber in Deutschland war jetzt die ZDF-Online-Studie war, glaube ich, 5% der Befragten, ist ja immer so, ja gut mit diesen Studien, okay, aber 5% der Befragten nutzen das gelegentlich, Audio-Podcasts. Mhm. Also die haben jetzt ja immer mal eine Differenzierung in der Abfrage, geht es um Videopodcast oder um Screencast oder was auch immer und haben so ein bisschen die Differenzierung drin, aber es sind halt wenig. Allerdings, was ich auch immer den Podcastern erzähle, guckt euch mal im Detail an, wer das hört. Und dann sind es eben jüngere Leute, so diese 14- bis 29-Gruppe, die sich das so aneignen, das auch häufiger nutzen und vor allen Dingen, die auch Audio-Content massiv ansteigend nutzen. Ja. Audio-Content im Netz, also da ist eigentlich irgendwie so ein Markt da. Ja, weil manchmal denke ich halt auch, es fehlen vielleicht so Angebote, die bestimmte Zielgruppen so ansprechen.
Also ich hatte das Gefühl, also ich habe mir diese Zahlen auch mal angeguckt. Mhm. Ich glaube, bei großen Podcasts, die haben ja dann auch mal bis zu fünfstellige Abrufzahlen für einzelne Folgen, was im Vergleich zu einem Berliner Radiosender schon gar nicht so schlecht ist. Mhm. Da gibt es ja nun eigentlich überhaupt gar keine zuverlässigen Zahlen beim Radio, weil man es einfach technisch nicht messen kann, wie viele Leute, also über Funk wirklich zuhören. Ja. Aber selbst wenn man von geringen Hörerzahlen ausgeht, finde ich doch relativ spannend den Vergleich, ein Radio, das du oft nebenbei laufen lässt, zu einem Podcast, den viele halt mit Kopfhörern hören oder wirklich ganz bewusst, die auch viel länger sind. Also welche Radiosendung sprengt mal die 60 Minuten? Mhm. Und das heißt, also man kann das oder vielleicht kann man es auch quantitativ messen sozusagen. So diese Zuhörengagiertheit bei einem Podcast ist halt viel höher. Das heißt, sagen wir mal 1000 Podcast-Hörer gegenüber 10.000 irgendwas anderem Medium ist wirklich schwer zu vergleichen.
Ich finde das auch nicht. Das kann man nicht vergleichen. Dudelfunk gegen diese bis zu 3-4 Stunden Features, die in der Radiolandschaft überhaupt gar nicht vorkommen. Ja. Das
ist auch.
Ich finde sogar, wenn du sagst, 5% haben, wer auch immer diese 5% sind, von welcher Grundgesamtheit, hätten Audio-Podcasts gehört. Für mich zum Beispiel ist eine Sendung, die vorher oder von mir aus auch zeitgleich von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Radio Sender produziert wird und dann sofort als Podcast veröffentlicht wird, ist für mich kein Podcast. Sondern für mich ist ein Podcast einfach eine Veranstaltung, die überhaupt nur übers Netz stattfindet und vielleicht mal unter... Oh, wow.
Für die Zuschauer.
Und das wäre jetzt, also das heißt, selbst wenn ich mal irgend so eine Deutschlandfunk oder sonst was Sache mir anhören würde, ich würde bei einer Umfrage dann sagen, ich habe Radio gehört. Mhm. So, das ist halt so eine Frage, ob so ein Mentalitätsunterschied zwischen schon etablierten Radioformaten über einen neuen Vertriebskanal oder eben das im Internet-Vertriebskanal über diese Podcast-Infrastruktur einfach komplett originäre Formate gemeint sind. Ich glaube, das wird technisch ist das alles Podcast. Aber für mich macht es einen riesen Unterschied. Und ich würde halt, also die auch unsere Podcaster-Szene und Gemeinde halt wirklich dann auch davon trennen von der klassischen Radiogemeinde.
Ja, genau. Und die Rekonstruktion davon, dass es eigentlich die technische Infrastruktur oder die technische Umgebung eigentlich identisch ist, aber was dahinter steckt sozusagen, was völlig anderes ist. Also deswegen haben wir jetzt gerade gelacht. Wir haben eine Ghetto-Faust uns gegeben, ja. Weil ich stimme dir da total zu. Aber diese Differenzierung, die ist meines Erachtens zumindest in der Forschung gar nicht so da.
Ist das Podcaster-Ghetto? Fäusten?
Die Pod-Faust. Gib mir die Pod-Faust. Ja, aber diese Differenzierung, die gibt's halt meines Erachtens so in der Forschung und in der Literatur nicht. Deswegen kommt auch so dieses Missverständnis zustande, so irgendwie vor 10 Jahren, als der Begriff da mal geprägt wurde und dann war das große Versprechen, oh, da verändert sich jetzt was und wow, ist also eigentlich die Parallelen zum Blog. Blogging ist eigentlich absurd, ne, weil, oder die ist auf jeden Fall da. Aber diese Differenzierung gibt's nicht und diese Heilsversprechen und Utopien da vor 10 Jahren, ja gut, die haben sich nicht eingelöst, aber es hat sich eine ganz eigene Kultur oder kulturelle Praktik oder kommunikative Praktik, würde ich das nennen, entwickelt. Und das mal auseinander zu dividieren, dass ich merke, wie schwer das ist. Aber deswegen kann ich jetzt sagen, ich mache meine Doktorarbeit nur übers Podcasting, wo andere sagen würden, was ist denn das eigentlich? Und ich sage halt, da lassen sich so viele Dynamiken ablesen. Mhm. Also es gibt ja auch, keine Ahnung, mir schreiben dann manchmal Leute, die zu Radio schon lange forschen, die dann sagen, ja, Podcasts are not radio. So, wo ich halt sage, ja, ich hatte auch keiner behauptet. Ja. Also ja. Das ist irgendwie, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern, ist gar nicht so einfach. Ne?
Wie machst du das denn wissenschaftlich? Also was denn deine, also wenn man eine Dissertation schreibt, schreibt man ja nicht einfach ein journalistisches Buch und beschreibt eine Szene, sondern also gibt es irgendwas, misst du was, erhebst du was, führst du Interviews oder wie arbeitest du dran?
Ja, Herztöne.
Herztöne, ja.
Und Leberwerte, ja. Koffeinwerte. Also ich mache jetzt zum Beispiel diese Teilnahme da bei den Workshops, ist für mich ja schon auch so eine teilnehmende Beobachtung quasi, da mache ich mir Notizen, da will ich ein bisschen gucken, weil das Besondere ist da, dass diese soziale Interaktion da ist, offline, also nicht nur online, sondern auch offline, die oft nicht gegeben ist und das kann man dann ganz gut beobachten, einfach wer geht mit wem wie um, welche Themen werden gesetzt und so, das ist für mich schon so der erste Schritt der Feldarbeit. Und das systematisch aufzuarbeiten, ist dann so ein weiterer Auswertungsschritt, vor dem ich mich noch so ein bisschen scheue. Ja. Aber ich habe ganz viele Zettel da geschrieben und die Fotos und so. Und das ist sozusagen wie so eine Art Medienethnographie, könnte man sagen. Genau, und der nächste Schritt ist jetzt, wenn ich mein Job aufhört, das Projekt, an dem ich gerade arbeite, dass ich mich mal kümmere, dass ich eine Finanzierung für den Rest der Feldarbeit gibt. Und da wollte ich dann so Fallstudien machen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mit Tim und Holgi gesprochen, ob die bereit wären, da mitzumachen. Und da will ich einfach gucken, zum Beispiel anhand der Produktion einer Episode, was hängen da alles für Arbeitsschritte dran, welche Geräte werden benutzt, welche Software, ist das Open-Source-Zeug, Freeware und so weiter. Also einmal diese technische Strukturebene zu rekonstruieren und dann die Praktiken, die damit zusammenhängen. Also da geht es einmal so um diese Post- oder Pre-Production, da geht es ums Sendungsplan, das ist das eine, aber auch Ankündigen, Interaktion mit den Hörern beispielsweise gehört dazu. Also ich will einfach mal rekonstruieren, was gehört denn zum Podcasting so dazu?
Aber das machst du doch hoffentlich als Podcast, diese Fallstudie.
Ja.
Also sonst geht das mal gar nicht. Also ein Medium, das nicht in der Lage ist, über sich selbst referenziell zu berichten, ist kein Medium.
Ja, ich wollte vielleicht, die Überlegung war vielleicht doch einen kleinen Forschungspodcast aufzusetzen, aber nicht so jetzt nicht so mit starkem publizistischen Anspruch oder so, sondern auch für mich so als Dokumentation, was bewegt mich oder was sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, weil ich habe so gemerkt, jetzt auch auf den Workshops, in den Gesprächen mit den Leuten, ich habe am Anfang gedacht, die Technik steht ganz stark so im Vordergrund für mich. Und habe einfach so gemerkt, wie selbstverständlich Leute damit umgehen und die dann zu mir sagen, das spielt doch überhaupt keine Rolle, ist doch total easy. Mhm. Die machen das aber schon 40 Jahre, nicht 40 Jahre, aber 40 Jahre
Podcast.
40 Internetjahre.
Was sie bislang noch nicht über Podcast wussten. Ja. Aber keine Ahnung, also das Gespräch sinnvoll sein kann und auch so die Reflexion mit den Leuten, die es tatsächlich machen und auch so eine Form von gelebter Praxis. Also wir machen zum Beispiel bei mir im Institut, am Hans-Bredow-Institut, jetzt bereiten wir schon seit ein paar Monaten auch so die ersten Folgen vor für einfach einen Institutspodcast. Und das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, weil wissenschaftliches Institut, da gibt es so ein bisschen die Befürchtung.
Reputation.
Aber auch gleichzeitig so, deswegen machen wir das ja auch, das Gefühl, dass die Leute uns immer als total das Schwarzbrot der Medienforschung, wurden wir mal genannt, also so als relativ konservativ oder zurückgenommen wahrnehmen und das wollen wir natürlich auch mal öffnen, also weil wir viele interessante Forschungen machen, aber da sind ganz andere Dynamiken im Spiel als
jetzt bei so Partner. Wartet die in Potsdam? Nee, ne? Wo ist das Hans-Bredow-Institut?
In Hamburg.
Ach, in Hamburg. Nee, okay, dann verwechsel ich das mit... irgendein Institut her.
Aber Hans-Bredow war ja auch sehr wichtig für die Hörfunkgeschichte.
Sag mal, gib mal ganz kurz nochmal ein Update.
Ja. Über das
Hans-Bredow. Bevor ich schneller als ich vielleicht Hans-Bredow googeln könnte und in Wikipedia.
Ja, Hans-Bredow war irgendwann mal Reichspostminister und die waren ja das Ministerium war ja ganz maßgeblich dazu bestimmt, um die Frequenzen zu verteilen und hatte so in den 20er Jahren, glaube ich, Weimarer Republik war er da sehr aktiv und hat ab 1917, glaube ich, so während des Ersten Weltkriegs noch mit Soldaten so die ersten Hörfunkexperimente gemacht. Merkt man auch nochmal ganz stark in Deutschland diesen militärischen Kontext, den das so am Anfang hatte. Also irgendwann hat der Kaiser mal beschlossen, so wir müssen jetzt mal hier sowas wie Telefunken gründen, um diese Technologie-Experimente und Forschung voranzutreiben. Und da war der Hans-Bredow ganz stark beteiligt. Und hat dann aber seine Stelle aufgegeben, als klar war, dass die Nazis an die Macht kommen. Mhm. Also war auch da so ein ganz politisch irgendwie ein cooler Typ, würde ich jetzt mal sagen.
Sag mal, die Menschen, mit denen du jetzt die du beobachtest, jetzt in diesem Podlove-Projekt oder hier mit Sendezentrum, sind das jetzt eigentlich schon die maßgeblichen Figuren der deutschen Podcaster-Szene oder gibt es irgendwo woanders noch so eine andere Szene, die das genauso macht, nur ich stecke so in der Filterbubble drin und kenne halt die ganzen Leute schon und guck da gar nicht raus. Hast du da eine Idee?
Also der Witz ist halt, was ich merke auf den Workshops, ist, was für eine wahnsinnige Heterogenität das gibt. Also jeder macht das irgendwie anders. Jeder hat auch andere Themenzugänge, auch wenn es um ähnliche Themen geht. Und irgendwie ein sehr individuelles Medium ist so. Und es ist klar, da sitzen in Hamburg auch andere Leute. Da gibt es bestimmte Cluster in München oder so. Das sind so ein Triangel. Also mir ist schon klar, dass die Leute, die dorthin kommen, natürlich auch stark von jemandem wie Tim angezogen sind. Und der ist aber auch aus meiner Sicht zumindest ein Pionier, der sich schon lange damit beschäftigt und der alle für und wieder so kennt und der auch immer viel Hörerforschung macht. Finde ich witzig, dass er da so nachfragt. Also das ist schon klar. Also eigentlich will ich, habe ich vorhin gar nicht weiter erzählt, ja, so diese Feldarbeit wird noch mit Fallstudien weitergehen, wo ich dann einfach nach bestimmten wissenschaftlichen Kriterien sage, ich habe einmal diesen professionellen Podcast oder diese Überprofessionalisierung, wie sie jetzt bei NSFW vorliegt. Und dann gibt's aber auch Leute, da folge ich einer, glaube ich, so einer Journalistin der Freien, die sich dann einfach mit dem iPhone hinsetzt oder mit dem iPad und die das macht und gar nicht so sagt, hey, ich bin auch Teil der Podcaster-Community, sondern das einfach nur macht. So, und
das hattest du doch mal gemacht mit dem
als ich das iPhone bekommen habe, ja.
So Soundcloud, kleine Takes. Das war von der Qualität her für mich komplett super und ohne diesen ganzen Produktionsschnickschnacken nachvollziehbarer und schöne kleine Kurzintervention.
Da gibt's Leute, die machen das nur auf Soundcloud. Ja. So, die stellen nur Folgen auf Soundcloud hoch und nennen sich aber einen Podcast und wo aber eigentlich dieses Abonnierbare, also wo eigentlich die technische Voraussetzung, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt ein Podcast, gar nicht mehr da ist, sondern die nehmen einfach dieses Genre als Gefäß und setzen das aber anders um. Ja. Also sowas gibt's ja auch. Oder einfach, keine Ahnung. Also ich will auf jeden Fall auch mit Frauen sprechen, die podcasten oder die jetzt gerade angefangen haben, weil ich hatte so das Gefühl, man müsste noch mal so ein bisschen die Forschung, die es dazu gibt, angucken, dass halt wenig Frauen das machen.
Das ist komisch, ne? Ich habe auch nochmal versucht, auch Menschen aus meiner Umgebung einfach zu motivieren, dann setzt euch doch zusammen und macht das dann einfach. Also zwei oder drei Frauen und das, die entsprechend einfach ihre Sichtweise. Aber bisher ist es noch nicht so richtig. Also auch so eine Art Gegenmodell zu diesem Macker-Podcast, die natürlich auch der Tim
mit. Das wäre jetzt für mich die Gelegenheit, BMR ein bisschen zu dissen.
Wir sind ja auch in derselben Falle. Deswegen sind wir so froh, dass wir dich hier als Gegengift dabei haben.
Das Gegengift. Ja. Auch noch rote Haare.
Ja. Genau. Richtiges Antidot. Ja.
Nee, aber es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, in trockenen Büchern. Das ist super, oder? Ja. Und sie setzt sich da auch alleine hin und Alexandra und macht da auch, bereitet sich vor, hat eine ganz andere Vorgehensweise. Und das ist faszinierend, also dass da jetzt auch so ein paar Gegenentwürfe vielleicht kommen, vielleicht gar nicht mal bewusste Gegenentwürfe, aber ich glaube auch, wenn du das hörst, und am Anfang, ich höre auch noch nicht so wahnsinnig lange Podcasts, bin da auch über meinen Freund drüber gekommen, hab einen iPod von dem geschenkt bekommen. Da waren natürlich abonniert hier die großen Namen und vor allen Dingen Games-Podcasts und Wissenschaft und Technik und solche Sachen. Und da musste ich mir auch erstmal so mein eigenes Universum selber zusammenstellen. Ja. Aber wenn du das so hörst, ich glaube, vielleicht ist man auch ein bisschen abgeschreckt so vom Stil oder dass manche denken, oh, das will ich aber so nicht machen und dann braucht es einfach eine Weile. Ich finde ja auch so interessant, also das will ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen, mit Leuten zu sprechen, die so kurz davor stehen. Also für die sozusagen so der Prozess, jetzt werde ich vom Hörer zum Sender, der gerade so passiert. Was da an Dingen passieren muss, auch für die, dass sie sagen, jetzt kann ich das raushauen. Mhm. Und da gab es halt auch beim Workshop gibt es auch ein paar Leute, die sagen, sie planen das, sie wollen das gerne machen, die sind angefixt und hätten Lust, haben ein Thema oder haben einfach so das Gefühl, jetzt will ich auch mal mitreden. und die sich dann manchmal lange mit Zweifeln rumtragen und es dann doch irgendwie trotzdem machen. Ja. Und
das ich finde aber, Sender sein ist gar nicht das Thema. Also bei uns ist es dann auch eher, dass wir eine Möglichkeit haben, uns mal zu verabreden.
Ne? Wir sehen uns sonst ja nie.
Ja, ja, weil du stehst immer ganz früh auf, ich stehe spät auf. Das heißt, wenn er frühstückt, wenn ich frühstücke, dann kriege ich von dir manchmal ich glaube, das ist dann immer der Leitmedium mit D, ne?
Ja, der Geheimaccount.
Ja, ja. Der Geheimaccount, der ist ganz traurig, dass er alleine Mittagessen muss.
Ja, genau.
Und tut mir leid, ich sitze gerade an meinem Brötchen und in den Kaffee und ich kann jetzt nicht in einer halben Stunde, dann irgendwo in einem Mittagsrestaurant so ein Business-Lunch nehmen.
Ja, aber weißt du, jeder macht das halt anders so. Oder jeder hat einen anderen Anlass. Also zum Beispiel von meinem Freund, der podcastet mit seinem Bruder und ich glaube, das ist für die einfach gute Buddy-Time. Mhm. So, also es ist einfach.
Ja, das passt ja. Ja.
Genau, und die sitzen, können halt nicht zusammensitzen, ja, ne, aber verabreden sich trotzdem dafür und tun auch Dinge gemeinsam dafür, schauen gemeinsam oder jeder schaut so Filme vorher dafür und dann besprechen die das und so. Und das ist auch für die auch, glaube ich, einfach so ein, ja, also fast familiäres Ding. Einfach
das finde ich auch das Wichtige und das Tolle, dass, gut, jetzt könnte man jetzt sagen, weil du sagst WMR, also wir müssen reden, Bashing. Manchmal ist es, also ich kann das wirklich aus erster Hand bestätigen, ich habe war letztens durch Zufall in einer Situation, wo einfach Michi und Max mit mir in einer Bar saßen und es war original wie ein WMR. Und ich musste das immer so, wirklich, das war original. Ja. Und ich sagte, hat dann auch Michi sofort das getwittert, hat 97% aller WMR werden nicht gesendet. Ja. Und ja, und das finde ich nämlich schön, dass das etwas Unverstelltes ist. Und klar, bei WMR gibt es dann sogar noch manchmal so Überraschungseffekte, dass das doch jemand hört, und zwar jemand, der das aus einer journalistischen Sicht jetzt ganz anders strukturiert. Also gerade Julia Schramm war da, glaube ich, so ein Opfer, das ihre Teilnahme bei diesem Podcast dann quasi mit nach professionellen journalistischen Standards ausgewertet wurde. Mhm. Und wo man normalerweise sagen, das ist eigentlich eine kleiner Drei-Situation in einer Unter-Drei-Situation missverstanden wurde.
Also ich habe ja, als der Tim bei uns im Podcast war, da haben wir...
Und wir bei ihm. Technisch gesehen waren wir wie wir jetzt ja auch wieder... Ja.
Waren wir bei seiner Technik zu Gast.
Bei genau.
Wir sind ja so ein parasitärer Podcast, der sich immer in irgendwelche Infrastrukturen einhackt.
Wir haben nur zwei Headsets, das ist das Problem.
Genau.
Also wir waren technisch bei Tim zu Gast und er inhaltlich bei uns. Und wir haben ja über Podlove gesprochen und die Technik und ums Audio-Internet und haben gesprochen über automatische Verschriftlichung von Podcasts, was ja irgendwie spannend wäre. Und da hat er auch gesagt, das fände er auch spannend. Er könnte sich aber auch vorstellen, dass das negative Auswirkungen auf die Podcasts hat, weil dieses kuschelige miteinander reden und auch so ein bisschen Thesen erstmal so um Reden entwickeln, plötzlich zitierfähig wird. Ne? Und was Text ist, wird halt schnell journalistisch aufgegriffen oder kann man super empört twittern. Und das fände ich auch spannend. Also weil im Moment fühle ich mich auch relativ frei in einem Podcast, mal so irgendwie frei von der Leber wegzureden. Und wenn das aber plötzlich alles Text wird, und das wird kommen, es gibt schon erste Internetangebote, wo Podcaster irgendwie gegen Geld ihre Podcasts hinschicken können. Ich glaube, da wird sich noch was tun so in den nächsten 2 Jahren.
Also es ist ja auch also dieses, sage ich mal, in Anführungszeichen Laber-Podcast-Ding, ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn sich da jemand vorbereitet oder zu einem bestimmten Thema wohin geht und jemanden interviewt dazu oder so. Und ich glaube auch, man macht sich auch so ein bisschen nackig. Mhm. Und hörbar da so oder nahbar, ja, dadurch, dass man plötzlich eine Stimme hat und nicht nur wütend immer raustwittert oder auch nett, also bei manchen, die twittern ja auch etwas freundlicher oder so. Also ich glaube, das ist auch ein...
So dieses unter 140 Zeichen fand ich dich netter.
Ja, genau. Aber ja. Wir hatten es gestern, weil gestern stand hier jetzt Best vor der Tür und wir kamen so ins Gespräch, jemand mal, und er hatte ja mal vorgelesen, glaube ich, von Sascha Lobo einen Artikel und das auf Soundcloud gestellt.
Fand ich super, ja.
Genau, war eine lustige Aktion und er meinte dann so, er hat super Feedback bekommen, die Leute fanden ihn auf einmal sympathisch und dieses leicht Hessische noch dabei und so. Ja. Und das, der meinte, oh, da mache ich jetzt auch einen Podcast. So. Also es ist auch für manche, glaube ich.
Ja,
finde ich auch.
Also wenn er dafür das Twittern sein lässt, dann haben wir alle was davon.
Oh mein Gott, hier ping, ping, ping. Nein, aber jedenfalls, es ist halt manche müssen auch erstmal mit ihrer Stimme so klarkommen. Ja. Hattest du ja im Vorgespräch auch kurz erzählt, dass es auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst so ist, die
total.
Man... Also bei manchen vielleicht bei anderen nicht.
Hatten wir ein Vorgespräch?
Als die Tür noch zu war.
Ach so, okay. Beim Einsprechen vorhin.
Ja. Okay, okay.
Ja, kann sich nicht mehr erinnern. Nee.
Ja, das ist lange her. Ja, diese langen Podcasts. Ne?
Ja.
Nee, aber diese, genau, diese Selbstauseinandersetzung. Es gibt ja, wobei ich das immer noch angenehmer finde, als wenn du jetzt irgendwie noch ein Videocast hast oder so, weil da kommt ja noch, oh Gott, sitzt das Haar und
so. Wie heute, ja.
Stimmt, ja, eigentlich
ja, ist das. Ja, das ist mir mal total egal. Also wer sich das jetzt als Stream anguckt und hier passiert wirklich nicht viel. Ja,
er soll mal winken, wir sehen also, euch.
Also das ist, wenn wir uns in einem Café treffen würden und uns unterhalten, dann könnten ja auch Leute zugucken. Und außerdem gucken Überwachungskameras und sonst was sowieso dauernd zu. Also das ist mir ehrlich gesagt egal.
Ja, aber zum Beispiel, was ich jetzt so gemerkt habe, bei vielen Podcasts kommen die Leute, manche Leute kommen einfach auch aus dem Radio so oder gerade aus dem freien Radio. Ich habe ja zum Beispiel auch früher mal, ganz früher mal bei kleinen Radiosendern in Thüringen halt gearbeitet. So. Mhm. Also mit all ihren positiven und negativen Seiten dann irgendwie, mit welchen Leuten man sich da auseinandersetzen muss. Aber das bringt natürlich auch eine Affinität zum Sprechen. Mhm. So. Und ich denke mal, es gibt Leute, die lange bloggen oder so, die lange das andere sozusagen gemacht haben. Für die ist das vielleicht einfach nochmal eine Einstiegshürde, dass sie so sagen müssen, ja, da keine Ahnung, also da kann ich ja jetzt nicht Korrektur drücken oder mal löschen, wenn irgendwas doof war oder so. Oder dann setzen sie sich stundenlang hin und schneiden Pausen raus oder was.
Habe ich am Anfang auch gemacht, ja. Und gemerkt, das klingt furchtbar und dann einfach sein lassen.
Also es ist auch so ein Aufwand.
Ja, total. Ich ärme halt im Sprechen, das stellt mir ja fest, wenn man sich dann aufzeigt, oh mein Gott, wie rede ich eigentlich? Und jeder hat ja so sein bestimmtes Füllwort. Ich mache halt gerne M und habe das erste Mal mich halt gehört. Und ich weiß nicht, ich habe zu Hause gesessen am Schreibtisch, hatte relativ schlechtes Audio-Equipment, habe mit einer Decke über dem Kopf, weil es so laut war und die Umgebungsgeräusche, ich wohne da, also war da am Friedrichshain. Und hab dann so reingesprochen, so 5 Minuten einfach mal so ein Blogartikel sozusagen, so inhaltlich. Das gehört die Ems und hab die dann versucht, alle rauszuschneiden. Und hab dann erstmal das Podcasten für ein Jahr nochmal sein lassen, ja. Aber das
auch
war dieses.
Eine M-Taste.
Ja, das war halt einfach dieses mit sich selbst auseinandersetzen. Und dann irgendwann ist mir aber aufgefallen, dass alle Leute M. Ja, das, man nimmt es nur bei sich selbst dann so extrem wahr und dann war es mir auch egal.
Ich finde, das ist auch diese Füllwörter ermöglichen ja auch dem Gesprächspartner zwischendurch das Gehörte zu verarbeiten. Und das ist, was mich ein bisschen irritiert. Doch jetzt erinnere ich mich, wir hatten ein Vorgespräch, dass diese, ich nenne es mal so Radio-Features, wo ein Autor was geschrieben hat, aber der professionelle Radiosprecher spricht das dann mit seiner amtlichen Kommentarstimme und das ist dann so hoch verdichtet und so ein Schriftdeutsch. Das wirkt immer so deklamatorisch und so höre ich gar nicht mehr. Ich will sowas gar nicht mehr in dem Sinne hören, außer vielleicht was ich so in Nachrichten. Und selbst im Fernsehen ist es ja noch viel einfacher, weil Fernsehen der Text sich noch weiter zurücknehmen muss, um auch dem Bild eine gewisse Aufmerksamkeit zu bieten. Also Fernsehtexte sind sehr, sehr, sehr einfach, aber müssen ja trotzdem auf den Punkt kommen. Während ich das Gefühl habe, bei so Radio-Feature-Texten, da wird noch stärker Schriftdeutsch versucht, da ein paar Girlanden und besonders interessante Arabesken mit hineinzubringen. Für mich war das unhörbar. Mhm. Also vor allem, weil es mich so, ich konnte mich gar nicht mehr dem widmen, was ich normalerweise tue, wenn ich Podcasts höre. Nämlich mache ich andere Dinge. Das ist einfach so, ich höre dazu, aber ich bin doch mit so einem gewissen Momentum dann auch mit 20-30% irgendwie dann mental doch noch irgendwie abgelenkt. Und auf einmal fehlte mir dieser Headroom, weil ich musste mich 100% auf das konzentrieren, was der Mensch da sagt, um das genießen zu können. Und das finde ich das Tolle bei diesem Gesprächspodcast, dass man auch so ein bisschen, wie wenn man unter Freunden sitzt, man guckt so ein bisschen, man scrollt so ein bisschen durch die Timeline und hört so mit einem halben Ohr mit, was die da so zu erzählen haben. Das finde ich toll.
Naja, das ist halt auch so vielleicht so eine eigene Konvention, eine Ästhetik, die sich da vielleicht auch Hörästhetik, die sich dann eben doch von Radio unterscheidet. Also ich wollte nur vorhin nochmal, weil du bist, glaube ich, so bist vorhin da schon mal dran gewesen, dass einfach der Unterschied zum Radio auch ist. Radio ist oft auch viel Musik, also soll eine bestimmte Stimmung transportieren und dann gerade die wortlastigen Programme, ja gut, die sind dann eben auch Deutschlandradio beispielsweise oder die Kulturwellen oder was weiß ich, die haben natürlich eine ganz andere Ansprachehaltung. Und das ist beim Podcasten nochmal was, klar, was ganz anderes, weil es die Freiheit der Form gibt. Also es gibt, glaube ich, es gibt natürlich auch Podcasts, die sagen, wir sind exakt eine Stunde lang. Ich glaube, der Weisheit, da gibt's dann immer diese Signale. Da ist es vielleicht auch ganz gut, wenn so viele Leute miteinander sprechen, dass man sich so einen Rahmen setzt. Aber das ist ja auch eine Übertragung aus Radiokonventionen. Also eine Stunde geht das jetzt. Na, aber Podcasts hören sich auch nebenbei so gut weg, weil du gar nicht die Erwartung hast, jetzt muss jede Stunde Nachrichten kommen oder sowas. Also das ist ja eine Continuity des Programms beim Radio, die deinen Tag so takten kann. Ja. Und jetzt bist du derjenige, der Tätigkeiten im Tag mit bestimmten Podcasts verbindet. Also es gibt ja auch Podcasts, die würde ich nie hören, wenn ich bestimmte Dinge tue.
Apropos Republika, wo wir jetzt gerade sind und Johnny Häusler, der ja einer der Initiatoren und Gründer und auch Organisatoren nach wie vor der Republika ist, der hat auf Flux FM sonntags eine Sendung von 10 bis 12, glaube ich. Und die würde ich gerne eigentlich die 2 Stunden komplett hören als richtigen Podcast. Aber die Netto-Gesprächszeit ist, glaube ich, 40 Minuten oder so, weil der Rest geht für Radio-Gejingle, ein bisschen Werbung plus, was ich noch ganz gut finde, weil dadurch ist ja doch eine Einheit wird, der Gast bringt immer eine Wunschliste an Songs mit, so dass man dann durchaus sagen kann, das ist aber auch ein Einstieg, das war mal deine Lieblingsgruppe oder so. Daraus kommen dann auch so die Anekdoten und deswegen macht das in sich Sinn, aber ich merke dann auf einmal in einem positiven Sinne, wie versaut ich durch die Podcasts bin, dass ich Radio eigentlich nicht mehr richtig genießen kann.
Aber das ist so ein gutes Beispiel, was du sagst, weil für deswegen sind die Öffis ja da auch so präsent immer in den iTunes-Charts und so, weil die haben natürlich viele Gesprächsinhalte, aber wo du Musik drin hast oder so, ist einfach auch eine rechtliche Problematik, so dass die Sachen nur eine bestimmte Dauer verfügbar sind oder so. Gutes Beispiel ist Sanft und Sorgfältig, auf Radio 1 kommt das, glaube ich, immer, das ist von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und die machen da auch eigentlich einen Laber-Podcast im Radio und mit Musik zwischendurch. Und da wird eben die Musik rausgeschnitten, damit das lange verfügbar ist. Und das ist eigentlich der Weg. Also wenn sich da, das ist aber ein Riesenaufwand für die Radiosender.
So. Und schöner Weg irgendwie, ne?
Ja,
das
klar.
Das ist ja wie die M's rausschneiden.
Ja, aber das, dann habe ich es lieber so, weil ich höre denen auch gerne zu, weil die machen das einfach ähnlich. Ich finde es total lustig und höre das gerne weg. Und das ist ja natürlich auch der Weg. Was muss eigentlich das etablierte Radio, Medium Radio, vielleicht dafür tun, dass ein bisschen Podcasts bekannter werden oder dass mehr Leute das nutzen? Also man könnte ja auch sagen, okay, ihr seid öffentlich-rechtlich, irgendwie sollte es auch euer Auftrag sein, Netztechnologien auch voranzutreiben und so. Und da ist, glaube ich, irgendwie in Großbritannien die BBC ja viel weiter. So, dass sie auch Raum für Innovation schaffen und so. Und das ist halt das System dann hier in Deutschland relativ träge. Und es ist natürlich auch Aufwand, weil wenn du das archivierbar machen willst, dann ist halt der Musikcontent stört dann halt. Ne? Und da muss er rausgeschnitten werden. Und in dem Fall von Sanft Sorgfältig stört das meines Erachtens gar nicht, wenn der raus ist, weil die spielen eh immer ganz ein bisschen komische Musik oder so. Es stört nicht, es ist dann nicht so Thema in der Sendung, wie jetzt vielleicht bei Johnny oder so, wo das halt auch Gesprächsanlass ist und du gerne wissen würdest, was ist denn jetzt eigentlich, was ist jetzt, lief jetzt gerade. Aber das sind eben auch so Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Aber ich finde auch, das Problem ist halt einfach, wenn du iTunes aufmachst, dann schwallt dir das von den konventionellen oder traditionellen Radiosendern der Content entgegen und die Privatpodcaster haben halt doch schon eine starke Konkurrenz da. So,
aber ich sehe dieses Abonnementmodell überhaupt nicht mehr, weil sehr viel läuft direkt über die, die kleinen Player, die in den WordPress-Seiten eingebunden sind.
Echt? Ja, ich höre das nie so.
Extrem viel. Sagen wir mal so, nein, ich komme auf neue Podcasts eher über einen Link, dass jemand sagt, okay, es gibt den neuen, der ist mir auf, kommt mir auf Twitter oder sonst wo hinein, ich klicke drauf und dann komme ich auf die originale WordPress-Seite. So, und dann kann ich ja erstmal drauf gucken, dann werde ich, bevor ich das über das Abonnementsystem dann mir auf iTunes reinziehe, höre ich doch erstmal rein. Und das ist ja auch alles ein bisschen komfortabler inzwischen geworden. Deswegen finde ich, das ist eigentlich eine Emanzipation von diesem dieses Apple-Ökosystem ist da nicht mehr so prägend. Das war vor 10 Jahren sicherlich ein wichtiger Beschleuniger, um dieses ganze Genre aufzusetzen. Aber jetzt hat sich das, glaube ich, emanzipiert. Und mit diesen ganzen sozialen Medien, die es damals noch nicht gab, haben ja ständig irgendwelche Quellen abonniert, über Facebook oder über Twitter oder über was anderes, sodass eigentlich so etwas ja gar nicht mehr verloren geht. Wenn ich regelmäßig ein Update bekomme, da ist die Folge 17, dann gehe ich auf die Seite und sehe, es gibt natürlich auch eine Folge 16, das Thema finde ich immer viel interessanter, dann höre ich mir vielleicht erst mal Thema 16 an, dass ich vorher quasi irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Und von daher finde ich dieses Abo-Modell nicht mehr so relevant. Klar, bestimmte wichtige Sachen, die habe ich nach wie vor gerne in diesem iTunes-System drin, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, die Podcasts hören, ohne je überhaupt zu wissen, dass das irgendwas mit Apple zu tun hat.
Ja, jetzt vielleicht nicht so den Fokus auf iTunes oder Apple, es gibt ja auch noch andere Verzeichnisse oder was weiß ich, oder Instacast oder welche App du dann halt benutzt. Ja. Ich weiß nicht, also manchmal, also die Frage ist ja zum Beispiel, einige Podcaster, Tobi weiß ich, stellt sich viel die Frage, wie kriege ich eigentlich neue Hörer? Oder wie, also es ist ja auch eine Kulturtechnik, die man lernen muss, Podcast hören. Einfach weil die Einstiegsschwelle kann schon relativ hoch sein. Und also deswegen, du hast recht, die Webseiten sind wichtig, weil man dann erstmal was hat, wo man mehr Infos hat. Was ist das hier eigentlich? Was sind das für Leute und so? Aber so zu sagen, dieses Abonnieren, ich glaube, für viele Leute passt das halt so in ihren Lifestyle einfach, weißt du, die müssen sich dann um nichts kümmern, die hören gerne diesen einen Podcast und werden automatisch, kriegen die eine Aktualisierung und so. Also für viele wird das noch wichtig sein, für mich persönlich zumindest ist es wichtig und ich bin, glaube ich, eher so ein ungeübter Podcast-Hörer nach wie vor noch.
Aber wo du sagst, wie man den Hörerkreis erweitert hat, sag doch mal einen Tipp. Welchen
den wir sofort anwenden können.
Nein, du sollst mal eine Empfehlung aussprechen. Welchen Podcast würdest du denn empfehlen den Hörern von Picknick am Wegesrand?
Also ich habe vorhin schon Alexandra Tavos Podcast in trockenen Büchern. Das liegt aber auch daran, weil ich finde, sie super zugänglich macht, so etwas verkopfte Themen und auch schöne Themen raussucht. Aber sie macht nicht ganz so regelmäßig, glaube ich, im Moment ihre Folgen.
Kannst du kurz sagen, was der Inhalt des Podcasts ist?
Genau, es geht um Sach- und Fachbücher, die sie vorstellt. Also da sind dann teilweise, setzt sie sich, glaube ich, mit Konsumkultur und Kindern auseinander. Dann hatte sie mal was zum Thema Raben.
Das fand ich toll.
Ja, das war richtig gut. Ja. Genau, das höre ich gerne. Solche Sachen höre ich gerne.
Super, war über Pierre Bourdieu die feinen Unterschiede. Das Buch ist unlesbar, aber die Thesen sind interessant. Deswegen auch so wichtig, dass es ihren Podcast gibt, weil das einem sehr, sehr viel Zeit erspart. Ne?
Und dann ganz ehrlich, also ich meine, für mich einfach, weil ich auch zum Internet forsche, ist sowas wie, habe ich auch erst sehr lange nicht gefunden. Jetzt entdeckt dieses Logbuch Netzpolitik, finde ich super, weil die sich sehr viel Mühe geben, aus meiner Sicht, so bestimmte Themen gut zu erklären und runterzubrechen. Mhm. Und es ist ein kompaktes Format. Das finde ich sehr gut. Aber das sind dann alles so Dinger, die nicht so sehr laber-podcastig sind. Das mag ich schon auch. Eine Zeit lang bin ich viel gependelt und war alleine in Hamburg unter der Woche. Da mochte ich einfach Laber-Podcasts, weil da war ich nicht so alleine. Dafür ist es auch toll. Und es ist ja manchmal wie so eine Telenovela. Was ist passiert in den letzten Wochen?
Genau.
Ja. Das mag ich auch. Aber ja, das wechselt. Manche Sachen verhört man sich ein bisschen tot, so nach einer Zeit. Und dann gibt es vielleicht neue Angebote, die man entdeckt. Aber dieses Wissen vermitteln und zugänglich machen durchs Hören finde ich sehr gut. Und das können Podcasts auch gut, denke ich.
Was, also wir haben jetzt über ein paar Sachen gesprochen in Bezug auf Podcasts, wo ich, bei denen ich immer wieder an YouTube denken musste. Also generell, was du beschäftigst dich ja mit Podcasts. Inwiefern ist das, also inwiefern spielt da auch YouTube mit rein? Weil da gibt es ja sozusagen die YouTuber, die ja ganz abstrakt betrachtet was Ähnliches machen. Die produzieren audiovisuell, nicht nur Audio, aber produzieren irgendwie Episoden. Ist das irgendwie vergleichbar? Betrachtest du das auch?
Nee, nicht wirklich. Also vielleicht gibt's jetzt ein, zwei Leute, mit denen ich spreche, die auch Bild mit integrieren und so. Aber das gucke ich mir nicht an, weil das ist eine ganz eigene Szene, würde ich fast sagen. Also die sind ja auch oft getrennt oder vielmals getrennt. Es ist natürlich, bei YouTube ist das Phänomen, es ist eine Plattform, ein Angebot, was alle kennen so ungefähr und auch viele nutzen und wo ja auch der Spillover-Effekt krass ist. Also würde ich sagen, jetzt heißt es plötzlich Quelle YouTube bei der Tagesschau. Also das musst du dir einfach mal vorstellen, das ist eine Quelle Podcast. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen weiterhin so. Dadurch ist natürlich so diese ganze Videoszene und der Fankult, der darum entstanden ist, auch viel konzentrierter. Als wenn wir jetzt Podcast musst überhaupt erstmal erklären, was ist denn das eigentlich? Dann gibt es so viele verschiedene an so vielen verschiedenen Orten und jeder macht es irgendwie auch so anders. Ist natürlich bei YouTube auch der Fall, aber da ist einfach glaube ich, das Nutzungsverhalten schon viel mehr internalisiert bei den Leuten. Oder würde ich schon fast sagen, und dann viele Junge, die das gucken, junge Zielgruppen.
Das ist
und
aber
so.
Schon interessant, weil diese YouTube-Szene ist so die dunkle Materie der Netzgemeinde.
Okay. Wie meinst du das?
Ja, man weiß, dass sie existiert, aber man weiß nicht, wie groß sie wirklich ist und welche politische und semantische und Diskursrelevanz hat sie eigentlich. Ja. Und bei dieser ACTA-Geschichte vor 2 Jahren, wo dann relativ viele Leute mitdemonstriert haben, da ist das mal diese dunkle Materie quasi mal nach oben gespült worden, weil auf einmal sichtbar war, dass da Menschen mobilisierbar sind und dass die sich eben auch angegriffen gefühlt haben. Aber ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass wir haben, dass wir immer sagen, ja, diese jungen Leute. Und dass wir aber auch, dass es wirklich ein Generationenproblem ist, weil wir haben einfach keine Lust, uns mit Teenager-Gedisse und sonst was da in die Tiefen und Untiefen hineinzugehen, um dann entsprechend vielleicht zu erkennen, dass da auch interessante Elemente drin sind. Und ich befürchte, dass das über längere Zeit ganz parallele Geschichten sind und irgendwann wird die eine oder andere Szene quasi dann auch politisch und öffentlichkeitsmäßig relevanter. Also ja. Es wird dann quasi, es gibt ja glaube ich auch schon so eine YouTube-Messe.
Ja.
Webvideopreis ist auch.
Ja, ja.
Ist ja auch
es
so.
Es gibt auch so eine YouTuber-Konferenz irgendwie.
Genau. Das ist dann quasi deren Republika und ich glaube, für die ist das dann genauso wichtig wie für uns die Veranstaltung hier und heute.
Also die Beobachtung, die wechselseitige ist aber vielleicht auch eher so, oder vielleicht ist die Beobachtung eher, die Podcaster gucken die YouTuber an.
Nee, die gucken sich gar nicht an. Ich meine,
aber was du sagst, so Teenies und so, also das ist ja nicht längst nur so, aber es ist natürlich ein Unterhaltungsschwerpunkt, so würde ich fast sagen, weil die visuelle Komponente dazukommt. Das ist auch ja so eine riesige Plattform und du musst irgendwas bieten, was die Leute was die Leute klicken und was sie auch gut wahrnehmen können und konsumieren können. Und dann sind es halt oft Sketch-Veranstaltungen, aber ja auch nicht nur. Mhm. Und dieses Tutorial-Ding, das spricht ja auch Leute an, die irgendwie bestimmte Dinge mal wissen wollen. Und dann, keine Ahnung, ganz blödes Beispiel, ich gebe es zu, ich gucke manchmal diese Schminkvideos, Schminktutorials, ja, weil ich das einfach, ja, weil ich das interessant finde. Ja, ja. Aber es ist auch einfach ein Effekt, den hast, kannst du beim Podcasten ganz schlecht haben, dass du es siehst. Learning by viewing oder irgendwie sowas. Ja. Das steckt ja auch dahinter so. Das ist so die Stärke. Und das haben die einfach erkannt und sind damit hochgekommen. Ich glaube, diese eine Frau, die verdient oder hat 125 Millionen Klicks auf ihre Schminkvideos, wo wahrscheinlich auch die Männerwelt teilweise zumindest so sagen würde, was ist das denn eigentlich für ein banaler Scheiß? Mhm. Dafür guckt man dann die tollsten Tore von gehaltenen Tore von Manuel Neuer. Mhm. Also es gibt dann auch so viele, viele natürlich Mainstream-Content, der mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven aufgezeigt wird und so. Also das ist nochmal eine andere Welt, aber das Normative, was da dahinter steckt, ist, dass es irgendwie, dass irgendwas relevanter wäre, diskursrelevanter oder so. Mhm. Eigentlich ist es doch, Leute machen einfach, nutzen das Netz, um aktiv zu werden, indem sie Content machen oder indem sie ein politisches Statement abgeben oder indem sie zum Beispiel Learning by Doing, also Hilfe zur Selbsthilfe, so blöd wie es klingt, dass Menschen sich gerne auf eine bestimmte Art schminken wollen. Ja. Die schaffen das natürlich da ein bisschen, da spielt natürlich auch ein bisschen das Geld verdienen dann
und eine große
Rolle, ja, sich damit zu professionalisieren. Aber so das, ich würde auch erstmal sagen, ist doch toll. So. Ja.
Also ich habe, für mich war so ein Initialmoment, was YouTube angeht, die letzte Republika, da gab es nämlich im Saal 2 drüben ein Panel. Das hat der Johnny Häusler moderiert und da saßen drei große YouTuber sozusagen, also nicht körperlich groß, sondern von Abonnentenzahlen. Und Johnny Häusler moderierte das so an und ich weiß nicht mehr, was war. Ich glaube, einer heißt irgendwie Le Flo oder irgendwie so. Und dann hat er so gesagt, ja, und du hast irgendwie 600.000 Abonnenten. Und dann war in diesem Raum, der nun voll mit Bloggern war, war einfach wirklich, also so kurz Totenstille, weil das einfach jegliche Podcast-Abonnentenzahlen so dermaßen in den Schatten stellt, dass man das konnte man gar nicht ausdrücken. Und dann ging es noch so weiter, so, ja, ich habe so ein paar Wochen irgendwie 100.000, das war so absurd, diese Zahlenmenge, das fand ich unglaublich spannend. Und man auch so dachte, so wow, da vorne sitzt das Paralleluniversum irgendwie. Also deswegen, ich finde die Frage schon interessant nach Diskursrelevanz, weil wenn man hunderttausende Menschen erreicht, dann ist das ja irgendwie diskursrelevant, aber irgendwie poppt diese Diskursrelevanz bei YouTubern irgendwie immer nicht auf. Aber die haben dann auch gesagt, naja, wir reden dann über Computerspiele und dann so zwischendurch auch mal ein bisschen über Politik. Ja, dachte ich so, okay, das ist ja schon spannend. Also vielleicht wird dann, ne, es gibt ja so diese, zum Beispiel diese Spiele-Podcast, wo Leute einfach Computerspiele spielen und das aufzeichnen und ein bisschen dazu reden. Und da gibt's dann anscheinend auch politische Aussagen währenddessen mal so, ist ja bald Wahl und so. Also nicht um die zu beeinflussen, sondern einfach, weil das Thema ist. Das fand ich schon sehr interessant. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass dich beim Podcasten interessiert. So zum Beispiel so Techniken oder Technologien, um neue Follower zu kriegen. Und da gibt's, ist auf YouTube ist das schon sehr stark normativ, ja, also so durchgeregelt, also zum Schluss des Videos zu sagen und machen immer so und folgt mir und wenn ihr das mögt, dann drückt bitte unten, ich mag das Video, weil man diese Viralitätseffekte braucht in relativ kurzer Zeit. Also gibt's natürlich auch viele Vorteile, dass es nur auf YouTube läuft, ne, weil das halt irgendwie dieses Ökosystem klar ist. Und ich bin da gespannt. Also ich glaube, ich finde es auch schade, dass so Schminkvideos so immer so gedisst werden. Ne? Das ist immer so, ja, so Schminkvideos, so junge Frauen, die sich schminken. Ja, es ist ja genug Platz im Internet irgendwie. Ich gucke sie auch nicht, aber ich gucke andere Sachen. Und deswegen hoffe ich, dass das eigentlich noch so ein bisschen aus dieser schwarzen Materie irgendwie rauskommt.
Ja, aber ich bin da sehr pessimistisch, weil uns geht es da wie den diesen bis vor ein paar Jahren etablierten Politikern, die von unserer Republika-Gemeinde, sage ich jetzt mal so, als Internetausdrucker verschrien waren. Und wir verhalten uns genau gegenüber dieser YouTube-Generation genauso wie die Internetausdrucker, weil aus bestimmten Gründen interessiert uns dieses Thema nur ganz funktional. Ja, das heißt, auch die Internetausdrucker gehen ja auf Wikipedia und wenn sie was wissen wollen. Und dann drucken sie sich halt diesen Artikel aus und benutzen den wie ein Buch. Und du tauchst da halt auch mal rein, weil es einen bestimmten Interessensschwerpunkt Schminke. Ich interessiere mich für alte Autos, dann schaue ich auf irgendwelchen YouTube-Kanälen mir, wie Leute irgendwie alte Autos restaurieren oder rumfahren. Und deswegen bin ich aber kein YouTuber, weil ich quasi diese speziellen Formate, vor allen Dingen auch wo die dann ständig miteinander kommunizieren über die Kommentare oder auch quasi durch so eine Art Rede und Widerrede über eigene, das funktioniert dann ein bisschen wie mit den Blogs, das ist mir vollkommen fremd. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, haben wir auch gar nicht genug Lebenszeit, die wir investieren wollen, um da reinzugehen. Für einen Jugendlichen ist es natürlich absolut wichtig und interessant, weil er sieht ja Menschen aus seiner Lebensphase, die in irgendeiner Weise was darstellen. Also jemand, der ist irgendwie ganz klein und hässlich, ist aber der YouTube-Star. Das beeindruckt vielleicht jemanden, weil er sieht, oh, da macht jemand, den normalerweise gemobbt würde in der Klasse, macht was aus sich und hat einfach, also auch diese Vorbildfunktion, die man und Orientierungsfunktion, die man als Jugendlicher nutzt, um auch sich selbst so abzugleichen. Das brauchen wir halt nicht mehr so. Das heißt, sehr viel von den Informationen, die darüber kommen, ich will fast sagen, YouTube-Channel-Nutzung geht genauso hoch wie Bravo-Leserschaft untergegangen. Das bin sicher, das sind zwei.
Ich glaube das nicht. Nee, doch, nee.
Bravo hat irgendwie nur noch 300.000 und die waren mal bei was weiß ich, 1,2 Millionen vor 10 Jahren oder so.
Ja, aber das meinte ich vorhin, also wo ich so gesagt habe, da gibt's eine Zielgruppe eigentlich für Audio-Content im Netz, die relativ jung ist eigentlich, wo ich mich dann frage, wo sind Angebote für die? Also ich war jetzt beim Workshop, Jonas, der ist 20, der hört seit 4 Jahren Podcast, das heißt, der ist irgendwie mit 16 da eingetaucht in diese Welt und da, wo ich mich so frage, wie ist der da drauf gekommen und was sind die Themen, die ihn da anfixen, so. Also das ist aber dann so auch wieder so Special Interest und Nischenthemen und auch so Erwachsenenthemen. Also meine Studenten zum Beispiel, ich mache gerade ein Radioseminar, meine Studenten, die nutzen Twitter nicht. So, die sagen halt, ja, da sind da irgendwie nur nicht alte Menschen, aber andere Menschen. So, also die verpacken das sehr blumig, aber so, ich fühlte mich sehr alt auf einmal. Aber das ist für die nicht relevant. Ja. So, und das ist aber relevant für die Podcaster-Landschaft oder so, oder ADN. Da wird ja immer, habe ich neulich war im Gespräch, da meinte jemand, ja, ich nutze ADN nicht, weil ich habe nichts mit Podcasts am Hut. Also irgendwie spiegelt sich ja das dann auch in so eigenen Räumen.
Ja, das hat der Tim ja irgendwie ein bisschen geowned.
Ja, weißt ADN. Du, aber wir hatten neulich...
Ist das nicht seins? Ne?
Nee, aber es meinte dann noch jemand vom Sneakpod, der Robert meinte auch, die haben beim Pottwichteln getauscht mit so 15, 16, 17-Jährigen und die machen auch einen Podcast.
Was ist Pottwichteln?
Pottwichteln ist eigentlich einmal im Jahr, dass du kriegst, wirfst da deinen Ring in den Hut, einen Hut in den Ring, so rum.
Nee, andersrum würde auch gehen. Ach, beides würde gehen.
Irgendwas mit Ring und
Hut. Du wirfst
Hut,
irgendwas in irgendwie.
Genau, und wird dann ausgelost, mit wem du sozusagen, für wen du in dessen Style den Podcast produzierst.
Ah, okay. Das heißt, das wird dann auch bei ihm gesendet sozusagen? Also du produzierst...
Ja, ich glaube auch, genau. Also es ist wie sich gegenseitig beschenken. Und das ist natürlich lustig, wie du dann das Sendeformat des anderen interpretierst und was du draus machst. Ja. Und die meinten halt, naja, die Teens, die jungen Jungs dort, die haben halt sogar ganz viel so Gossip und ganz viel so Justin Bieber und so. Und ich so dachte, das ist doch eigentlich cool, oder? Das würde ich, dann war dann diese Überlegung, machst du einen Podcast, der so wie im Sprechzimmer oder im Wartezimmer beim Arzt einfach hier irgendwie einmal durch die Gala und die Bunte und so und diesen Trash da irgendwie so als Ausgangspunkt nimmt. Aber die beschäftigen halt andere Themen, aber ich glaube, vielleicht wächst da auch einfach was nach, ja. Das ist ja nicht, also das, was du gesagt hattest von, glaube ich, oder? Let's Play-Videos? Nee, hattest du,
oder? Wir beide haben darüber gesprochen.
Ja, aber diese Let's Play-Videos, die arbeiten ja schon mit dem Visuellen, aber was ihr schon auch sagtet, mit dem Sprechen und mit dem auch manchmal beiläufigen Erzählen und so. Und die machen das halt eben natürlich themengebunden. Let's Play, du willst es auch sehen und es geht ja auch ganz gut. Das funktioniert ja und da wird auch viel geklickt, so Zeug. Aber die jetzt nur zum reinen Auditiven zu bringen, das ist dann wieder was anderes. Also die würden nicht funktionieren ohne das Bild, das ist klar.
So. Ja. Also ich will aber noch mal kurz etwas für die YouTuber sagen. Ich habe das Gefühl, dass der Gregor das so ein bisschen in die junge Leute-Ecke steckt. Und ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir gucken das nur einfach zu wenig. Beziehungsweise, also es gibt einfach auch wirklich gute Gegenbeispiele. Also es gibt diesen großartigen Idea-Channel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich weiß leider nicht, wie der Typ heißt, der das macht. Der fängt immer an mit, hier ist ein Idea und sagt dann sowas wie, Trollen ist gar nicht so schlimm oder so auf Englisch. Und dann, das ist so eine Viertelstunde. Und das trieft nur vor Theorie, dieses Format, aber in diesem YouTube-Style. Also das heißt so zack, 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 ein Argument nach dem anderen. Du musst es eigentlich mehrfach gucken. Und es arbeitet auch noch visuell, weil es die ganze Zeit dich noch befeuert mit visuellen Memen oder so. Und da kommen immer mehr Formate, die YouTube-Produktionsweise, die halt sehr standardisiert geworden ist, nutzen, aber wirklich kein Bravo-Leser.
Was meinst du mit standardisiert? Was sind denn da so?
Ja, das ist das Gleiche wie mit dem Podcasting, was wir vorhin hatten. Du hast ja gesagt, so Podcasts und Podcasting, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. So, also auch sagst, okay, einfach nur reinspülen ist es nicht. So. Und das ist doch das Gleiche bei YouTube.
Ja.
Also YouTube ist irgendwie was anderes, als wenn du da ein Snippet von Markus Lanz irgendwie reinhaust oder so.
Also es gibt ein sehr standardisiertes YouTube-Format aus meiner Sicht.
Kannst du das kurz beschreiben? Ja.
Das YouTube-Format ist, also es gibt vielleicht mehrere, aber es gibt ein sehr klassisches. Ja. Eine Person steht wirklich vor der Kamera, sagt drei Sätze, Schnitt, wieder drei Sätze, Schnitt, wieder drei Sätze, Schnitt.
Sie sind alle geskriptet.
Ich glaube, es wird viel auch mit Scripting oder mit Vorabüberlegen gearbeitet und du siehst, dass da sehr viele Takes eigentlich dahinter stecken, die danach dann zusammengeschnitten werden. Die sind sehr pointiert. Ich habe mal mit einem YouTuber geredet und er meinte, dass du im Gegensatz zu einem Podcast bei YouTube versuchst, die Zeit extrem zu drücken, weil die Leute gucken das zum Beispiel auf dem Mobiltelefon in der U-Bahn. Ja. Und du kannst nicht einen 3 Stunden, das guckt einfach niemand, sondern das müssen halt mal 5 Minuten sein oder 10, so in diesen Rahmenbedingungen. Mhm. Und es ist wirklich, also es arbeitet die ganze Zeit über, also nicht die ganze Zeit, aber es arbeitet extrem über Pointen. Ja, es ist also oft auch lustig. Ein anderes Format sind diese Erklär- YouTube, Tutorials, wie zum Beispiel diese Schminkvideos, die natürlich nicht so pointiert arbeiten, weil da was gezeigt wird. Aber das sind wirklich so als die zwei Arten von YouTube-Kanälen sozusagen ausmachen.
Und Reaction. Mhm. Kennt ihr auch, oder? Also Leute filmen sich beim Reagieren auf.
Ja, das ist auch irgendwie beim so Game of Thrones gucken, ja.
Genau, aber das ist auch so eine ganz eigene, irgendwie so etwas, was glaube ich, was dann vielleicht gar nicht so diesen professionellen Bildanspruch hat, sondern eher so, es ist ja auch so eine Vergemeinschaftung, die da stattfindet, so, oh ja, so habe ich auch reagiert oder ich will nicht gespoilert werden, aber ich finde es einfach amüsant, wie Leute sich damit auseinandersetzen, das ist ja auch sowas. Ja, aber da gibt es auch so verschiedene Professionalisierungsstufen, ne? Aber das ist vielleicht auch wieder deutschlandspezifisch. So in den USA funktionieren dann halt andere Formate. Gut, was du jetzt das Ideas, das ist ja auch ein englisches oder englischsprachiges Ding. Und auch die, keine Ahnung, die Podcasts, das war vorhin ja die Frage, so wie unterscheidet sich das eigentlich? Ich kann das jetzt leider nicht in Zahlen sagen, aber ich würde schon gefühlt sagen, dass die Podcast-Szene inhaltlich sich unterscheidet und in den USA. So.
Auf jeden Fall von der Nutzung her würde ich und auch von der monetären Geschichte mindestens Faktor 10. Mhm. In der Spitze dann mehr. Und ich glaube, dann habe ich aber schon wieder das Gefühl, dass das hier in Deutschland sehr stagniert und so eine gewisse Nischenkultur ist.
Podcasten.
Das Podcast ist eine Nischengesprächskultur. Ich finde es aber vollkommen okay. Ich würde da auch was du vorhin nochmal gesagt hast, das finde ich ganz wichtig, wo Podcasting, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen könnte, wären in Institutionen. Mhm. Weil Institutionen haben, glaube ich, ein großes Problem, effektive Informationen zu scheren. Mhm. Es werden in Organisationen oft so Scheininformationen im Sinne von, wir geben nur das raus, von dem wir denken, dass alle anderen denken, dass wir das zu wissen haben oder dass das unsere Kompetenz sei und dass das sehr viel Maskerade ist. Und Tim hat mit seinen Raumzeit-Podcast, glaube ich, da so ein bisschen das Feld geöffnet, weil er mir dann erzählt hat, dass unheimlich viele der Kollegen dann das auch gehört haben. Mhm. Einfach teilweise auch nur im Sinne von, weil der Öffentlichkeitsmensch gesagt hat, hör dir das mal an, der Tim würde ganz gerne auch mit dir darüber sprechen. Und du erfährst natürlich, wenn du 2 Stunden jemandem aus seinem Fachgebiet zuhörst, hast du eigentlich die relevanten Informationen drin. Also das gehört ein bisschen auch natürlich zu Tims Skills, dass er das auch rauskitzelt. Aber wann hast du mal die Gelegenheit, innerhalb einer größeren Organisation einen Menschen 2 Stunden zuzuhören? Selbst wenn du den kennst, wenn du den schon mehrfach in Meetings gesehen hast, aber in Meetings hast du irgendwie eine Netto-Gesprächsbeitragszeit von 5 bis 10 Minuten und dann immer nur orientiert auf entweder Geschäftsordnungsscheiß
oder Termine. Oder
Termine. Terminabstimmung, Kaffeemaschine oder Kantinenquatsch. Ja. Ne? Und ich glaube, dass dadurch ein institutionelles Geflecht, also so ein verbindendes Element, dass mehr Leute einfach auch Verständnis dafür haben, was macht eigentlich die Abteilung da links vom Flur überhaupt. Man sagt immer Mahlzeit und geht dann vorbei. Und dafür könnte das unglaublich viel, also ich glaube viel, viel mehr als dieses irgendwie komische Industrie-TV oder wie das heißt, Unternehmensfernsehen. Wobei, will das jetzt nicht, wahrscheinlich in einem ganz großen Konzern kann das vielleicht auch sinnvoll sein, aber da bin ich mal gespannt, wie euer Experiment da bei euch läuft.
Na, bei uns ist ja noch so der Thrill, wir sind gar keine große Institution, so, also wir sitzen an einem Haus auf 3 Etagen verteilt, nur wir haben schon mal die Schere zwischen Sozialwissenschaftlern und Rechtswissenschaftlern. Mhm. Und da schon so eine Interdisziplinarität, das ist nicht manchmal nicht so einfach, aber dafür ist es echt gut.
Ja, ich sitze in einem Gemeinschaftsbüro mit irgendwie, da sind so 6 oder 8 Stakeholder, würde ich das mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was die machen und bei mir.
Steak die halten.
Ja, und mich finden die noch viel seltsamer. Mich würden die gar nicht wagen zu fragen, was ich mache.
Du hast auch keinen richtigen Beruf, oder?
Ich habe auch keinen richtigen Beruf.
Ja. Jetzt ist es aufgedeckt.
Ja, selbst wenn ich ihn nenne und alle Indizien sprechen ja dafür, wenn ich sage, ich bin Illustrator, also bei mir, da liegen Pinsel, da liegen Stifte, da liegen ganz viele Bildbände und sonst was. Also ich finde, also mehr vortäuschen, als hätte ich einen klar umrissenen Beruf, kann ich gar nicht machen.
Ja, was machen denn Podcaster? Berufspodcaster, legen die sich dann diese tollen Headsets hin, oder um anzuzeigen, was sie machen?
Ja, oder?
Sehen, der Tim, der also hier, arbeitet
bei dir steht ja auf Tim Pritlaff drauf.
Genau, ja. Der Tim arbeitet ja extrem daran mit seinem Metaebenenstudio. Ja.
Ach, siehst du, da fällt mir noch was ein. Du hast vorhin erzählt, dass du ja dich wirklich mit den Technologien auseinandersetzt, also welche Technologien werden verwendet. Gibt es denn da, sagen wir mal, ein paar schon interessante Anekdoten? Also eine, die mir jetzt einfällt, um schon eine zu spoilern, ist die V-Mode. Das wissen vielleicht nicht so viele, die sich nicht mehr mit der Technik beschäftigt haben. Wenn man in so einem Podcast-Studio ist, findet man oft so einen Controller, der eigentlich für eine V da ist. Der genutzt wird zum Beispiel als Räuspertaste. Gibt es da noch so ähnliche Basteleien, die dir schon öfters über den Weg gelaufen sind?
Na, Basteleien, die Setups, die so präsentiert werden auf dem Workshop, sind ja alle sehr unterschiedlich. Dann bauen sich Leute zu Hause irgendwie eine Schallkammer mit sonst was für lustigen Pappen und Aufhängungen und so. Das ist dann auch so der physische Raum. Das ist ja nicht alles digital, was sie da machen. Nee, und das, was mich so ein bisschen auch interessiert, ist, inwiefern kann so eine Technologie Dinge ermöglichen, hat aber auch so ihre Grenzen. Also was sind so die Affordances, so die Angebote, die diese Technik macht und wie schränken sie einen auch ein? Und da war so ein interessantes Beispiel Bilder in Podcasts. Und ein Beispiel war, glaube ich, Audacity oder eine andere Software zum Schneiden und so, die nur quadratische Bilder akzeptiert.
Okay.
Und es gibt aber einen Fotopodcast, also Bildsprache, der Nico macht den, und der spricht eben mit Fotografen, die aber eben rechteckige Bilder haben. Und dann ist sozusagen sein Zwang, wäre, er müsste ein künstlerisches Produkt, nämlich dieses Foto mit einem bestimmten Ausschnitt, mit einer bestimmten Perspektive beschneiden. Mhm. Und deswegen sitzt er jedes Mal da und füttert das Programm mit Bildern, die er so bearbeitet hat, dass die im Viereck oder im Quadrat abgebildet sind, mit schwarzem Hintergrund oder so. Also das sind dann auch eher so die Grenzen der Technologie. Ja. Aber genau, also die Wiimote ist, glaube ich, so das Legendary Ding, was so gibt. Ja. Aber was man so sieht, es gibt eben Leute, die machen ganz unterschiedliche Sachen, die benutzen dafür eben verschiedene Geräte. Also der Michel, der Max Snyder, der kommt hier halt mit seinem iPhone her und hat da so einen Aufsatz drauf und publiziert das innerhalb von 4 Minuten danach oder so, und das ist ja cool, aber es ist eben nicht, ist ein ganz anderer Anspruch, als den Tim jetzt hätte oder so. Also ich meine, da treffen sich natürlich auch viele Audiophile. Wir hatten, glaube ich, beim Workshop eine Session, die nannte sich Klanglabor. Da saßen dann alle um einen Tisch drumherum im Raum und alle hatten Kopfhörer auf und auch sehr verschiedene Kopfhörer, also jeder so, was er mitbringen wollte. Dann wurden verschiedene Mikrofone getestet und am Limiter und Kompressor rumgeschraubt und so. Und das war dann wirklich wie so, jetzt hört ihr, da verändert sich der
so eine,
Ton.
So eine Weinverkostung,
so.
Ja?
So. Ja, genau. Und einfach auch so dieses sinnliche Erleben mal, was macht denn das für einen Unterschied? So. Und das macht ja normalerweise keiner. Wer macht denn eigentlich, also so eine Hands-on oder Ears-on-Session gibt es ja dann irgendwie nicht.
Also ich habe ja das, mein Vater hört ja meinen Podcast und mein Vater ist Sounddesigner oder Soundsupervisor.
Und enterbt dich.
das war halt schon spannend, ne? Weil der natürlich, also meine ersten eigenen Podcast-Folgen, die ich mit Leitmotiv gemacht habe, die klangen teilweise also wirklich katastrophal aus heutiger Sicht. Und wir hatten
kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Oder unsere erste Folge, falls du dich erinnerst, mit dem Hall. Genau. Und
ich war wie hier.
Genau, und ich war mal an einem bestimmten Punkt, war ich zufrieden. Ja. Und dann war ich bei Monoxid, also bei Markus Richter im Podcast, und der hat dann mich danach auch nochmal zur Seite genommen, hat gesagt, so, also vielleicht reden wir einfach nochmal so ein bisschen über, wie man es dann so richtig gut, weil man hört bei dir jetzt schon und man könnte vielleicht einen anderen Filter und so, und dann ist mir auch aufgefallen, also da gibt es eben nochmal diese zwei Ebenen, weil für mich ist ein Podcast gut, wenn er mich nicht stört beim Hören. So. Und es gibt aber dann eben nochmal die professionellen Hörer, die da wirklich einen völlig anderen Anspruch haben, ja. Was ja auch legitim ist, wo ich aber wirklich sagen muss, ich höre den Unterschied einfach gar nicht. Also ich kann das einfach nicht machen, weil für mich klingt es gut, ja, an einem bestimmten Punkt.
Du bist nicht audiophil.
Genau.
Ja. Ja, aber das ist ja auch die freien Radioleute oder auch so jemand wie Holgi oder so, die bringen ja natürlich auch einen total anderen Anspruchsdenke schon mit oder auch eine andere Professionalität. So, die sind dann vielleicht auch fast überfordert davon, dass sie jetzt selber eigentlich ein komplettes Studio für sich fahren oder eigentlich das Programm komplett von vorne bis hin auch selber in die Hand nehmen müssen und sagen dann halt, es ist mir zu kompliziert, ich will eine einfache Lösung, die muss aber so toll sein wie bei meinem Radio. Also das ist schon ein bisschen Konflikt, ne? Und da versucht ja so jemand wie Tim eben auch Standards zu schaffen, dass es integrierbar ist oder dass beides sich so ein bisschen näher kommt, ja. Und das finde ich unterstützenswert.
So, dann wollen wir noch mal ein bisschen über die Republika sprechen? Über eure Erwartungen? Wir können es ja verbinden. Was bietet denn jetzt die Republika konkret erstmal für die Podcaster? Außer dem Sendezentrum, wo wir jetzt hier schon hier warm laufen.
Tim hat natürlich seinen Vortrag. Jetzt weiß ich gerade gar nicht wann. Ich habe auch keine Folie hier. Müssen wir nicht. Nein. Empfehlen wir dann.
Das kann man googeln.
Ja. Und generell, welche Erwartungen, irgendwelche Assoziationen zum Thema Into the Wild? Ich weiß, dass der Anatol wohl nochmal Anatol Stefanovic nochmal auf Eigeninitiative oder weil er sich gemeldet hat, weil er kritisiert hat und im Sinne von, dann mach's halt besser, musste er dann einen Artikel schreiben. Mhm. Also ich habe nicht gelesen, aber ich vermute, es ist ein Einführungstext, ein Erklärbär-Text, was will die Republika und was will sie speziell jetzt, was ist ihre Ausgangsbasis, habt ihr euch damit informiert? Ich habe mich überhaupt nicht informiert, ich wusste einfach nur, es ist 6. bis 8. Mai, Republika, mich interessiert dann eigentlich das Thema wenig.
Ich bin da auch eher schlecht drin. Also wenn ich auf Konferenzen gehe, beschäftige ich mich meistens, zumindest nicht im Vorfeld, mit dem Thema. Es liegt auch daran, dass ich auf Konferenzen eigentlich nicht die Hauptvorträge besuche, sondern meistens eher die kleineren, weil die auch oft nicht aufgezeichnet werden und mir da mehr entgeht. Und im Nachhinein gibt es ja eigentlich bei den Konferenzen vom Chaos-Kongress bis dem ja sehr viel Medien-Coverage. Und dann finde ich eigentlich über diese Kanäle zufällig heraus im Nachhinein, was ich mir dann anschaue. Also das Einzige, was bei mir halt vorher schon aufgepoppt ist, ist, dass David Hasselhoff hier sein wird. Ja. Ja. Und das war so ein schönes, es war ein schönes Störmoment, weil plötzlich gab es eine Pressemitteilung, David Hasselhoff redet auf der Republika über das Thema Freedom für, ich glaube, F-Secure. Und dann gab es sehr viel Verwirrung darüber. Und dann hat, ich glaube, die Veranstalter haben gesagt, von der Republika haben gesagt, haben wir nichts mit zu tun, weil das ist halt ein Sponsorenslot. Es war sehr, sehr schön diplomatisch formuliert. Ich glaube, irgendwie war auch was, wir sind auch überrascht oder so. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Also da freue ich mich auch irgendwie drauf. Ich weiß nicht, ob ich hingehe oder das mir einfach dann anschaue. Und ansonsten persönlich muss ich nachher mein Kind betreuen, weil meine Frau nachher einen Vortrag hält über Elternblogs, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, worüber wir gesprochen haben. Es gibt nämlich relativ wenig Mütter, und die Podcasts produzieren, aber unglaublich große Blogger-Szene, die aber auch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Da haben wir auch bald das auch ein bisschen jetzt der Anschluss der Republika. Ich will sie mal zu mir in den Podcast einladen, was ein bisschen so ein Experiment wird, mit jemandem zu podcasten, der einem so nah ist, und mal gucken, ob wir das hinkriegen, weil wir wollen so ein bisschen über dieses Thema eigentlich reden. Und ansonsten nutze ich wirklich die Republika, um wirklich vielen Leuten mal Hallo zu sagen. Und davon entstehen dann meistens Projekte neue. Also ich nehme das so als Projektstarter.
Ja. Für mich hat es so eine, insbesondere hier dieser große Hof, der die Station vorgelagert ist, ist so ein großer Schulhof.
Ja.
Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, diese Veranstaltungen sind dann so diese Pflichtunterricht, aber eigentlich geht es um die Pausen und die große Pause.
Ja. Ich bin Schwänzer. Ja.
Genau. Und man schwänzt dann auch gerne mal was. Ja. Und dieses Gefühl finde ich wirklich viel wichtiger. Also das heißt, diese Konferenz ist nur ein Anlass, und das Ereignis selber ist dann wirklich dieses gesellige Zusammensein, in ganz altmodischen Worten gesprochen. Aber gleichzeitig wollen sie ja mehr sein, und ich fand das, als 2007 sie sich unter diesem Republika gegründet haben, fand ich das wirklich toll und genial, weil ich mir gedacht habe, gesellschaftliche und politische Themen sind ohne das Internet nicht mehr denkbar, und es gibt keine zentrale Plattform, wo darüber gesprochen wird. Und das ist aus meiner Sicht gelungen. Dass es so etwas wie eine gesellschaftspolitische Konferenz gibt, die eine Lücke gefüllt hat, die klassischen Medien, die Politik und so weiter noch bisher nicht berührt haben. Und man sieht das dann ja immer mit Sascha und seinem State of the Union Talk und diesen Dingen.
Ja, macht er dieses Jahr auch eine?
Ich glaube schon.
Ja, da bin ich gespannt.
Ja. Letztes Jahr war so ein bisschen.
Das wird bestimmt, das wird bestimmt immer schlechter, aber.
Ja, danke, dass du das sagst. Ja, dann werde ich nicht dafür zur Rechenschaft gezogen.
Ja. Nein, das Ding wächst halt.
Es geht nicht um die Qualität, es geht darum, das ist ein Ritual. Dass es da einer quasi den Gong läutet, und einmal im Jahr wird gewissermaßen die Internetgemeinde so genordet. Das kommt nicht auf den Inhalt an.
Okay, also gar nicht. Also du findest sozusagen, also eigentlich ist es egal, was hier für Vorträge laufen. Es ist nur die Tatsache, dass die Republika stattfindet, ist das Wichtige.
Nein,
das finde ich interessant.
Die Tatsache ist, dass der Sascha als Lobo, als dieses erkennbare, ist wie so ein Papst. Du kannst auch Ostern ohne den Papst ist nicht denkbar.
Ja.
Also du brauchst halt so einen Papst mit so einem, der erkennbar dann da oben steht und ein Ritual vollführt. Daran orientiert sich denn etwas, das man als Gemeinde bezeichnen kann.
Ja.
Und Sascha hat halt diese lebenszehrende Aufgabe übernommen, diesen Zeremonienmeister zu machen.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt auf dieses Gespräch einlassen will.
Nein, nein, du könntest mich auch fragen.
Was erwartest du denn? Nele, rette doch mal die Situation was erwartest du denn?
Was habt ihr denn für Aktien beim Lobo?
Keine mehr. So.
Also vielleicht doch mal, ja, weil ich bin jetzt das dritte Mal da. Ja. So, zweites, ich hatte ja auch einen Vortrag, weil du vorhin meintest,
machen wir ein bisschen jetzt Eigenwerbung.
Am Donnerstag, 15 Uhr, Stage 5, ich bin dort mit 4 tollen Mädels, tolle Mädels, das klingt richtig.
Das klingt, oder? Ja, wenn ich Gott sei Dank, dass ich nichts gesagt habe.
Tollen Frauen, Forscherfrauen, forschende Frauen. Ja. Forsche Frauen. Genau, und wir reden darüber, warum die Leute das Internet nicht nutzen. Und
ach was?
Ja.
Das ist eine spannende These, ja?
Ja, also für uns war sozusagen der Claim Into the Wild, Aufhänger zu sagen Into the Wild, Fragezeichen nicht mit mir. Also es war schon gut, dass dieser Claim da war. So. Mhm. Und war dann für mich, ich habe überlegt, ich will eigentlich gerne zur Republika, weil ja auch der Workshop vorher ist und so, aber nicht dafür bezahlt. Also muss ich was einreichen und das am besten reinbringen. Und dann hatten wir selber im Institut so ein Projekt, wo es darum geht, warum Leute einfach so Kommentarbereiche nicht nutzen bei journalistischen Medien und so. Und das stellen wir auch vor und habe mir dann eben noch 3 andere Frauen, zufällig sind es wirklich auch nur Frauen geworden, dann vielleicht forschen die auch zum Internet Nichtnutzung eher. Aber die, und haben so ganz verschiedene kleine Projekte, die vorgestellt werden. Die Ulrike setzt sich so damit auseinander, wie so Internetnutzung in Paarbeziehungen ausgehandelt werden. Dann Juliane beschäftigt sich damit, warum Leute soziale Netzwerke nicht nutzen oder nicht mehr. Also auch diese bewusste Abwendungssituation macht sie Forschung zu. Und dann
Christopher Lauer, ja.
Genau, aber und Cindy, die macht was zu Generationenverhältnis und Internetnutzung. Also wie werden so Grenzziehungen zwischen Generationen artikuliert? Und das, hoffe ich, ist eine gewisse Bandbreite, die wir da abdecken. Da machen wir eine halbe Stunde so Vorstellung der Projekte und hoffentlich eine halbe Stunde Diskussion, weil es natürlich schon ein bisschen mutig in den Internetwald zu rennen oder in den Netzwald hier und zu sagen, da draußen sind ganz viele, die sind nicht hier oder die entscheiden sich bewusst dagegen. Und das eigentlich auch nochmal so als eine Erdungssituation, zu sagen, ja, kommt mal runter, also wie viele Leute in Deutschland nutzen Twitter? Oder wir reden jetzt die ganze Zeit über Podcasts, wie viele Leute hören Podcasts? So, und das mal hier auch so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Ich fürchte fast, das ist ein bisschen zu spät. Letztes Jahr hatten wir mal am ersten Tag und das war gut, weil dann hat man...
Du meinst nicht das Thema ist zu spät, sondern in der Republika ist es...
Ja, einfach nur so ein
Ablauf. Weil keiner mehr zuhören kann.
Ja, genau. Alle sind schon Hangover und so. Aber übrigens inhaltlich, also ich komme auch seit letztem Jahr auch eher natürlich daher, um mit Leuten zu quatschen, Leute zu treffen. Aber es gibt auch Leute, wo es toll ist, dass die hierher holen. Also Laurie Penny zum Beispiel oder Herr Oxbert Ruffin oder auch selbst Evgeny oder so. Ja, die mal zu hören und nicht nur über den Stream, sondern auch so ein bisschen zu erleben, wie unterhalten sich die Leute.
Und nicht
Leute,
nur über Twitter zu lästern.
Genau, ja eben.
Also so wie du das eben ausgesprochen hast, scheint das ein echt sehr problematischer Gast zu sein.
Nein, aber der wird ja, also da ist ja ein riesen Beef angesagt. So, ich finde aber, weißt du, wenn Leute das aufgreifen, dann ist doch, muss man sich damit auf eine Art vielleicht auch mal auseinandersetzen. Ja. Und ich mich würde das interessieren, dass die Session von ihm zu hören, weil ich einfach mal erleben möchte, wie die Leute auch interagieren, wenn sie das hören und wie sie sich damit auseinandersetzen. Also manchmal ist es ja so, bei den begnadeten TED-Talkern, die haben auch einfach Charisma. Mhm. Ja, oder Aura, Walter Benjamin und so, was sich nicht so übersetzt, wenn du dann den Stream am Ende guckst oder ein YouTube-Video oder so. Das ist eben was anderes.
Wie sieht es, in den letzten 2 Jahren hat sich was ich vorhin gesagt habe, meine Erwartung, dass das auch so ein gesellschaftspolitisch relevantes Ereignis ist, dadurch manifestiert, dass der Regierungssprecher, der Steffen Seibert, mal einen Auftritt hatte. Mhm. Letztes Jahr war es, glaube ich, die Nelly Kroes, die dann hier eigentlich dieses ACTA-Ding schon einkassiert hat, im Sinne von ACTA is History. Fand ich ja ganz lustig, dass dann der Net-Aktivist TM, dann, wo auch immer ich ihn dann hier getroffen habe, das ist doch eine Taktik, das ist Quatsch, das sagen die alle nur so. Und natürlich war das dann damit beerdigt. Mhm. Das fand ich ganz interessant, weil meine Idee ist auch so ein bisschen, dass der Netz, überhaupt jeder Aktivist ist ganz schlimm da, wenn man ihm das Thema seines Protests irgendwie wegnimmt, weil dann stürzt er ja eine ganz schlimme Sinnkrise. Mhm. Und ich fand das so eigentlich genau im Gegenteil wie bei den Rittern der Kokosnuss mit diesem komischen Ritter, dem alle schon alle Gliedmaßen
abgehen. Der schwarze Ritter.
Ja, genau. Aber hier war es der...
Hier, komm her.
Genau.
Ich dreh dich. Du hast keine Füße mehr.
Und ACTA war inzwischen schon so kaputt, ja, aber trotzdem wurde noch weiter auf ihn eingeschlagen und liebsten wieder alles dran gemacht, damit es irgendwie am Leben bleibt. Und gibt es denn irgendwelche wichtigen Leute hier so aus der Politikwelt, die angekündigt sind? Also ich meine, Adolf Hitler spricht ja nicht. Das haben wir dann im Zuge dieser Hesselhoff-Geschichte auch lernen dürfen.
Ich glaube, Nele hat das Programm aufmerksamer gelesen als wir.
Aber du hast das, Hitler Finds Out hast du aber noch nicht gesehen.
Doch.
Ach so, okay.
Doch, okay. Ja, ja. Okay. Ja, oder Juri oder es gibt doch auch mal so ein Video. Juri findet heraus, dass... Ja. Ich habe ehrlich gesagt nur heute den Tag mir mal kurz angeguckt und habe da vor allen Dingen von deiner Frau, die ist heute dran, ne?
Ja.
Genau, die ist heute dran, weil wir müssen ja auch das Sendezentrum ein bisschen bestücken. Mhm. Da habe ich sie mal auf die Redaktionsliste geworfen.
Oh.
Und dann natürlich so ein paar Podcaster, die nicht sich outen als Podcaster, aber auch Vorträge halten. Da gehe ich gerne hin, weil es einfach auch so ein bisschen Support ist und soll man ja auch ruhig machen. Ja, ansonsten so die üblichen Verdächtigen sind ja heute auch viel dran.
Ja.
Und das ist okay. Also da weiß ich nicht, ob ich da hingehe, um dann mitreden zu können, weil ich habe irgendwie aufgehört, unter RP14 zu twittern, weil es ist ein riesiges Grundrauschen.
Ja.
Das ist ganz gut, um mal zu signalisieren, dass man da ist und dann trifft man hier eh die Leute. Also ich muss auch sagen, die Veränderung so ein bisschen, weil du meintest, mit gesellschaftspolitischer Relevanz, die zeichnet sich ja nicht nur durch das Wachstum aus und durch die Größe und durch auch die Internationalität, die das Ganze gewinnt, auch was die Gästebesetzung angeht und so weiter und so fort, sondern auch, dass bestimmte Bereiche eben präsenter sind hier. Es ist natürlich auch so die Marketingstrecke und dann sind irgendwie die SEOs da oder Medien sind präsenter und so. Aber auch die Wissenschaft und die Forschung. Also letztes Jahr war das, glaube ich, das erste Mal, dass so Medien- und Kommunikationswissenschaftler, die ich kenne, hier vor Ort waren und Vorträge gehalten haben. So. Und da ist, glaube ich, so eine gewisse Schwelle musste erstmal übersprungen werden, dass man sagt, ich traue mich da auch mal hinzugehen oder die sprechen ja über Themen, zu denen kann ich was forschen und das Interesse in der Regel ist eigentlich relativ groß daran, was die dazu zu sagen haben, aber das braucht auch einen gewissen Mut so und den habe ich voll internalisiert. Ich denke so, es ist gut und sinnvoll hier zu sprechen und hier zu sein und auch ansprechbar zu sein und auch Themen zu präsentieren, weil wir dadurch auch viel lernen, also was so Wissenschaftskommunikation angeht.
Also ich glaube aber, dieses Into the Wild ist ja noch unter dem Einfluss der ziemlich aktuellen, im letzten Herbst aktuellen NSA-Snowden-Geschichte, also die Kernschmelze des Internets, wie wir es kannten, mit entstanden und ich habe das so ein bisschen verstanden, auch die Bildsprache Into the Wild, wie heißen denn diese Tarpets oder so, die im Wald aufgespannt waren, also so diese Frage, da steckt doch die Idee, so müssen wir eine digitale Guerilla gründen, müssen wir wie die Evox in die Wälder gehen, während der bedrohliche Todesstern der NSA, also unsere kleine idyllische Welt kreist und uns jederzeit zerstören kann. Aber jetzt bei der kleinen Überlegungs- und Erwartungsrunde kam das überhaupt nicht mehr von euch als Aussage, weil da nichts mehr geht, weil da schon alles gesagt worden ist.
Na, da sind zum Beispiel so diese kleinen, ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr das auch machen, aber die hatten so ein letztes Jahr so ein kleines Café, so eine kleine Ecke, wo Leute einfach 5 Minuten Projekte vorstellen konnten. Und da war irgendwie Hackademia und solche Leute waren dort. Das finde ich viel spannender, weil die einfach aus Projekten berichten, die konkret vor Ort halt zum Beispiel Hackerspaces einrichten oder irgendwie mit Kids in Afrika in irgendwo auf dem Land, also Kommunikationsgeräte bauen und so. Ja. Das finde ich dann schon, was du auch meintest, eben Clemens, dass du mehr so die kleinen Sachen die halt anguckst, weil da nimmt man natürlich, so hat man das Gefühl, da passiert was und es wird nicht nur die große Rede geschwungen, sondern die Leute berichten eben aus ihrer konkreten, kleinen, praktischen Arbeit. Ja. Und das macht mich immer ganz optimistisch eigentlich. Also da hole ich mir viel mehr Optimismus ab, als aus den großen proklamatorischen Reden, die dann immer geschwungen werden. Ja. Es ist ja auch, also kommen ja auch viele Leute her, um sich hier so ein bisschen Pep-Talk abzuholen für die nächste Unternehmenssitzung. So, Sascha Lobo hat gesagt. das ist es bei mir gar nicht mehr mittlerweile. Ich will einfach gucken, wie arbeiten Leute praktisch an diesem Problem. Und ich glaube, da kann man hier schon auch ein bisschen was sehen. Es ist, sind natürlich auch politische Aktivisten auch da. Und die sollen eben auch alarmieren und die sollen eben auch Statements abgeben, die aufgegriffen werden können. Aber ich gucke mir dann ganz gerne die kleinen Sachen eben auch an.
Und auch die größeren, weil während wir hier sprechen und gesprochen haben, war ja die Eröffnungsveranstaltung, vielleicht hat die genau diese programmatischen Leitpfosten eingerammt, während wir hier noch herumtappen. Und wo stehen wir mit der Zeit?
Wir haben noch 15 Minuten, wurde mir gerade visuell durchgegeben.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt freie Rede.
Freie Rede. Ja. Also wenn wir jetzt wirklich freie Rede haben, habe ich noch eine Frage an Nele. Und zwar haben wir ein Forschungsfeld von ihr gar nicht angesprochen. Du hast auch über Code geforscht. Ich glaube, so eine Arbeit von dir hieß irgendwie Ethik des Internetcodes oder irgendwie sowas. Also da war Ethik und Code. Kannst du da noch kurz was dazu erzählen, was du da machst oder gemacht hast?
Also wir waren letztes Jahr hier mit eigentlich einem als Workshop angedachten Session. Da wollten wir so Gruppendiskussionen machen. Was ist Code Literacy für verschiedene Typen von Menschen oder verschiedene sozialen Rollen? Also irgendwie Schüler, 12-Jährige, Mütter, Netzpolitiker und sowas. Und wollten das so ein bisschen rausarbeiten, weil wir selber noch so ein bisschen auf der Suche sind, was so Code Literacy sein könnte. Und das ist halt so ein Buzzword, was immer so auftaucht. Und in den USA gibt's jetzt Code.org und Code Academy und solche Sachen ploppen da auf. Und in Deutschland wird das noch relativ mit dem Samthandschuh angefasst. Und mein Kollege Stefan, der hat dann irgendwann gesagt, ja, das ist digitale Staatsbürgerkunde. Ja. Also eigentlich das Ziel ist so ein bisschen jetzt, der praktische Zugriff ist Programmieren vielleicht auch, um Dinge verstehen zu können, ein bisschen was über Infrastruktur und Abläufe des Netzes zu erfahren und es auch zu erleben und mehr darüber zu wissen, als es einfach nur als eine Oberfläche hinzunehmen, die irgendwas für mich macht. Und das ist ja auch fast so eine passive Konsumentenhaltung, die denke ich mal, dominiert, dass Leute das dann einfach annehmen, Hauptsache es funktioniert und nicht so stark hinterfragen, ob es vielleicht wirklich so gut ist, was da im Hintergrund abläuft. Und da denken wir aber, und das war so das Statement, was wir mal testen wollten, dass es sehr unterschiedlich ist, was Leute darüber wissen sollten oder wer was wie wissen sollte. Mhm. Ja, also du kannst vielleicht von bestimmten Leuten einfach nicht erwarten, dass sie programmieren lernen, weil es nicht in ihren Interessen steckt, weil sie keine Zeit dafür haben, weil es auch schwer zu lernen ist vielleicht, wenn du es nicht von Kind auf lernst oder so. Also ganz unterschiedliche Sachen. Und wir haben das mal versucht, ein bisschen rauszukitzeln, dass es eigentlich auch um politisches Bewusstsein gehen muss. Und das, der Witz war, danach kam ja dann Snowden, wo dann viele sich, wo viele sich dann halt auch fragen, warum gibt es so eine Passivität? Also warum ist den Leuten nicht irgendwie egal? Und wo ich halt sagen würde, ja, vielleicht verstehen sie nicht so richtig, was hat das konkret mit ihnen zu tun? Oder wie berührt sie das eigentlich? Dann sind dann Leute, die sagen, na, ich nutze auch Facebook gar nicht, ich bin noch fein raus. Oder ich schicke doch nur ein paar E-Mails. Also den Leuten zu verklickern, dass es doch mit ihrem Leben zu tun hat und mit ihrem Alltag, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und das mit dem mit Ethik, da geht's ja eher so ein bisschen um, wie lässt sich quasi so Ideen der Medienethik. Wie lassen die sich eventuell auch auf codebasierte Strukturen übertragen, zum Beispiel auch Medienangebote im Netz oder so. Und wie stark sollte man den Code auch mit einbeziehen? Muss es da eine Transparenz geben, eine Offenlegung, wie funktioniert der eigentlich? Weil also das Problem ist vielleicht eigentlich, dass so die öffentliche Kommunikation, zumindest im Netz, ja auch von Einzelunternehmen stark strukturiert wird, so die dann halt eben sagen, was geht, oder Facebook ist ja das übelste Beispiel, wo jetzt die Timeline komplett oder mit der Newsfeed komplett irgendwie nach wirren Kriterien, die keiner weiß, zusammengelegt wird. Aber sie bestimmen halt dadurch, wie sie ihre Umgebung strukturieren, was sichtbar ist und was nicht und was mit welcher Relevanz versehen wird oder mit welcher, sag ich mal, Aufmerksamkeit für den Nutzer angezeigt wird. Und sowas halt mal zu vermitteln.
Also ich merke gerade, ich glaube, wir müssen mit Nele uns nochmal treffen und uns über diese Themen ein bisschen streiten. Ich habe gerade mehrere Impulse zu sagen, aber.
Jetzt, wo es interessant wird.
Genau.
Man müsste mal.
Nein, jetzt kann ich mir aber ungefähr was drunter vorstellen. Das ist aber auch nochmal ein spannendes Thema. Meine freie Rede ist eigentlich... erschöpft. Ja. Hast du noch was zu sagen?
Ich möchte noch einen Podcast empfehlen, weil es so was ganz anderes ist, aber etwas war, wo ich nie den Einstieg gefunden habe, wo ich dabei trotzdem Recherche mache, weil ich in Fantasy-Geschichte als Comic mache und ich mich da sehr stark so von dieser ganzen griechischen Mythologie beeinflussen lassen wollte. Einfach so bestimmte narrative Themenfelder, bestimmte Mythen. Und ich irgendwie gedacht habe, da steckt doch mehr dahinter als so in den Kindersagenbüchern. Man bekommt, wo ist das mal alles gesammelt? Und außer, dass man jetzt, was weiß ich, altgriechisch den Homer oder da lesen muss. Und es gibt aber jetzt einen Podcast, der das alles erklärt, und der heißt Troja Alert.
Englisch, cool.
Nein, der ist auf Deutsch, aber Troja Alert ist also quasi ein Podcast, der, ich glaube, es sind schon 6-7 Folgen, aber sie versuchen, im Prinzip die Mythen- und Sagenwelt mal so auseinanderzuklamüsern. Sie beginnen mit der griechischen Mythologie, die sie gewissermaßen auch für das beste Beispiel und in vollster Blüte und vor allen Dingen auch in der Dokumentation reichhaltigsten Fundus ansehen und sehr, sehr viele auch heutige Geschichten, Erzählfunde. Also das ist so die Basis, auf dem all unser Erzählen stattfindet, und es ist ja auch sehr interessant, wenn man jetzt gerade die Begeisterung für Erzählstoffe in den amerikanischen Fernsehserien so sieht, dass man daraus neben Shakespeare, aber der letztlich natürlich auch wiederum darauf zurückgreift, dass da so diese bestimmte Urgeschichten drin sind. Und sie erklären halt wirklich so, wie das war mit den Titanen und wer da welche Göttergeneration welche abgelöst hat. Und das ist so als unterhaltsamer Einstieg für alle, die sich da ein bisschen interessieren, dass wir doch mit einem dann reichhaltigen, aber letztlich doch überschaubaren und endlichen Fundus an Erzählstoffen unser eigenes Leben strukturieren. Ist das sehr bereichernd.
Cool.
Spannend.
Ja, klingt gut.
Alert. Ich werde rein.
Alert. Ich würde gerne noch was sagen, und zwar auch wenn der Podcast ja später mal bei euch im Archiv liegt und so, und dann ist diese ganze Live-Situation nicht mehr so wahnsinnig relevant wahrscheinlich. Leute, unterstützt auch das Sendezentrum, nicht vergessen, kann man flattern. Also ihr seht das jetzt nicht, natürlich, klar, aber die bauen hier unheimlich viel, mit unheimlich viel Herzblut, eine tolle Infrastruktur auf und machen es möglich, dass Podcaster während der Republika ihrem wunderschönsten Hobby frönen können und das auch noch live vor Leuten. Also das wollte ich nochmal sagen.
Genau, wir haben uns da ja als Parasit auch direkt, Parasit am Wegesrand und im Soft-Opening hier hineingehen, und nochmal vielen Dank an die ganze Crew vom Sendezentrum, dass wir hier sein durften. Und dann danke, Nele, dass du gerne, als gerne. Gast uns unterstützt hast, und war dann auch wirklich in weiten Teilen ein Thema über das, was wir hier machen, nämlich Podcasten.
Ja.
Und von der wissenschaftlichen und anderen Seite betrachtet. Dankeschön.
Ja, danke euch, Jungs.
Dann bis zum nächsten Mal.
Okay.
Tschüss.
Also, tschüss.